Für mich hat es auch sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun, weil je besser man den Zyklus versteht, desto mehr kann man ihn eben auch so als gewissen Kompass nutzen, so ein Check-in mit sich selbst, wie es einem geht. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Pille ja den Eisprung unterdrückt und wirklich der Zyklus, über den wir jetzt schon so lange und freudig reden, einfach nicht mehr stattfindet. Und dementsprechend kann auch nicht die luststeigernde Wirkung des Eisprungs oder der Hormone, die darum herum passieren, stattfinden.
Hallo ihr Lieben, hier ist Pauline und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Das heutige Thema steht schon wirklich ganz, ganz lange oben auf unserer Liste und endlich sprechen wir mit einer absoluten Expertin über den weiblichen Zyklus. Rena Föhr beschäftigt sich als Zyklus- und Sexualberaterin, als Unternehmerin und Autorin vor allem mit der Frage, wie wir den Zyklus als alltäglichen Kompass sehen können und nicht als was, was uns immer wieder aus der Bahn wirft. Wir starten mit Rena bei den Basics. Also, aus welchen Phasen setzt sich eigentlich der Zyklus zusammen? Wieso bluten wir? Und was ist PMS und woher kommt es? Rena hat mir außerdem erklärt, wie der Zyklus die Lust beeinflusst, wie natürliche Verhütungsmethoden funktionieren, was es mit dem Zervixschleim auf sich hat und wie der Zyklus bei Einnahme hormoneller Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel der Pille, funktioniert. Zum Ende hin löchere ich Rena noch etwas und checke mit ihr einmal die größten Zyklusmythen. Also von Mond bis zu Freundinnen-Synchronisation, was ist da eigentlich dran? Die Folge ist etwas länger als sonst geworden. Ich hatte einfach zu viele offene Fragen und ich verspreche euch aber, es lohnt sich. Wie immer testet ihr als Podcast-HörerInnen unsere Plattform Cheeks eine Woche lang kostenlos. Dazu einfach bei der Anmeldung zum Jahresabo den Code FLOW eingeben oder dem Link in der Episodenbeschreibung folgen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Willkommen, Rena, bei Cheeks Talks. Ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen vorab mir aufgeschrieben. Das ist gleich eine kleine Warnung, weil wir in 3 Jahren Cheeks Talks Geschichte uns noch nie so wirklich mit dem Zyklus beschäftigt haben. Und ich freue mich deswegen riesig, heute mit dir zu sprechen und ganz viel von dir zu lernen.
Danke, das klingt perfekt. Ich freue mich auch schon sehr drauf.
Bevor wir loslegen, du hast dich ja dem Thema Zyklus so ganzheitlich verschrieben, also in deiner Rolle als Autorin, Unternehmerin ja auch, Sexualberaterin und ja tatsächlich Zyklusberaterin, was ich davor noch nie so in dem Sinn gehört habe. Und deswegen gleich mal die Frage, was kann man sich denn unter Zyklusberaterin vorstellen?
Also Zyklusberaterin heißt, dass ich Menschen oder Frauen zeige, wie man den eigenen Zyklus lesen lernt sozusagen, weil unser Körper da tatsächlich viele Signale gibt, die auch wissenschaftlich bewiesen sind und die aber viele gar nicht wahrnehmen, weil sie einfach nicht wissen, dass der Körper auf diese Art mit uns kommuniziert. Und dann gibt es so einen sehr wissenschaftlichen Teil davon, dass wir 2 Temperaturphasen pro Zyklus haben und dass die Temperatur vor dem Eisprung eher niedrig ist und nach dem Eisprung erhöht und dann auf einem höheren Level sich einpendelt und dass der Zervixschleim, umgangssprachlich Ausfluss, sich auch jeden natürlichen Zyklus nach einem Muster verändert und dass man dadurch eben Rückschlüsse auf die Fruchtbarkeit ziehen kann, aber auch auf die hormonelle Gesundheit, was man dann wiederum einsetzen kann zu Verhütung, Kinderwunsch oder eben als Gesundheitstracking. Das wäre so der sehr wissenschaftlich-biologische Teil. Und damit habe ich gestartet. Da gibt es verschiedene Weiterbildungen in verschiedenen Ländern, wo man das zum einen erstmal selbst lernt anzuwenden und dann eben das auch, ja, was heißt unterrichtet, aber eben in Beratungen oder Workshops weitergeben kann. Genau, das ist das eine. Und ich habe dann aber über diese Selbsterfahrung immer mehr gemerkt, wie viel der Zyklus auch emotional mit mir macht, wie es auch sich auf meine Energie auswirkt, auf mein Hungergefühl, auf meine Schwankungen zwischen Extro- und Introvertiertheit. Und dann habe ich immer mehr auch das Thema Achtsamkeit integriert und ja, was der Zyklus so insgesamt mit uns machen kann. Und weil mir das dann aber auch irgendwann nicht mehr gereicht hat oder ich halt das noch thematisch auch noch weiter öffnen würde, habe ich es dann immer stärker auch mit dem Thema Sexualität verknüpft, weil Zyklus und Sex meiner Meinung nach echt viel miteinander zu tun haben, es sich eben auch positiv aufs Sexleben auswirken kann, wenn man den Zyklus gut versteht und Dann kam noch eine Weiterbildung zur Sexualberaterin und das Buch. Und das war jetzt, glaube ich, schon mal so ein Rundumschlag, was ich so mache.
Genau, du hast es gerade angesprochen, du hast all dein Wissen und ja eigentlich rund um den Zyklus und eben noch viel mehr. Du hast ja gerade schon ganz, ganz viele Themen angesprochen, auf die ich auch alle noch zurückkommen will. Hast du alle in ein Buch verpackt, Know Your Flow, der uns zeigen soll eben, wie kann man sich nicht von dem Zyklus nur aus der Bahn werfen lassen, sondern wenn man ihn versteht, wie kann man ihn dann besonders gut für sich nutzen. Was können da denn LeserInnen so erwarten und lernen aus deinem Buch?
Also der Untertitel des Buchs heißt ja, unseren Zyklus verstehen für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex. Das ist immer so ein bisschen langer Untertitel, aber dadurch steckt, glaube ich, auch alles drin. Und wir haben den auch echt lang hin und her diskutiert im Verlag, bis wir den Untertitel hatten, wo wir dachten, okay, das umreißt wirklich so das, worum es geht und was man dadurch eben erreichen kann. Ja, und was erwartet uns in dem Buch oder was kann man lernen? Ich gehe da auch so ein bisschen wirklich chronologisch durch, anhand von meiner eigenen Biografie und anhand von Erfahrungen von FreundInnen, KlientInnen, Menschen aus verschiedenen Ländern, von der Sexualkunde in der Schule bis in die 30er, sag ich mal, was aber nicht heißt, dass man es über 30 oder über 40 nicht mehr lesen sollte, sondern es geht eben so verschiedene Lebensetappen durch und zeigt, wie viel es uns bringt, erstmal den Zyklus wirklich zu verstehen, aber auch Empathie weckt für alles, was wir halt nicht gelernt haben. Also, dass man sich auch nicht doof fühlen muss, wenn man es noch nicht so gut versteht, weil halt da in der Sexualkunde schon total viel versäumt wird und das einfach, ja, wenig Infos immer noch weitergegeben werden. Und also, ja, so eine Sache, so ein Gespür entwickeln, was weiß ich noch nicht, was will ich vielleicht lernen und was bringt mir das dann? Und für mich hat es auch sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun. Weil je besser man den Zyklus versteht, desto mehr kann man ihn eben auch so als gewissen Kompass nutzen, so ein Check-in mit sich selbst, wie es einem geht. Man hat mehr Wahlfreiheit in der Verhütung. Man kann sich dann einfach freier entscheiden, auf welche Art man verhüten möchte, hormonell, hormonfrei und was genau. Man kann auch mit dem Thema Gesundheit und Kinderwunsch selbstbestimmter umgehen, dem Arzt gegenüber selbstbestimmter auftreten und man kann auch beim Sex halt mehr wahrnehmen, so, okay, werde ich heute nicht feucht, weil ich keine Lust habe oder weil ich gerade in einer Zyklusphase bin, wo es einfach schwieriger ist und nehme ich einfach in Ruhe Gleitgel dazu. Also das sind so ganz viele verschiedene Sachen und zusammenfassen kann man es, glaube ich, unter, ja, mit dem Untertitel, den ich am Anfang gesagt habe. Genau.
Ich würde gerne mit dir, du hast es auch gerade schon angesprochen, manchmal ist da auch so eine Scham mit dabei, so Mensch, ich sollte das doch alles schon längst wissen, warum weiß ich das denn noch nicht? Und das hält einen oft auch davon ab, dann die richtigen Fragen zu stellen, weil man sie vielleicht als doofe Fragen selber abstempelt. Deswegen würde ich gerne einmal so richtig zurück zu den Basics und dich fragen oder dass du einmal erklären kannst, so, was ist denn eigentlich der Zyklus? Aus welchen Phasen besteht der? Wann fängt der an? Ich glaube, viele Menschen, ob sie jetzt menstruierend sind oder nicht, denn ich muss sagen, und das beschreibst du auch ganz schön in deinem Buch, dass du ja erstmal in deiner ungefähr im dritten Jahrzehnt deiner Historie an Menstruieren ganz viele Sachen für dich verstanden hast. Und so geht's mir auch. Also wenn ich mir überlege, seit 20 Jahren bekomme ich meine Periode und seit wann beschäftige ich mich wirklich damit und weiß wirklich Bescheid? Wahrscheinlich erst in meinen Anfang 30er oder mit 20ern. Und dass wir da nochmal so ein bisschen einmal zurückkurbeln für menstruierende und für nicht menstruierende Menschen. Was ist der Zyklus?
Sehr gern. Und ich finde das mega cool, dass du das fragst und dass wir das so machen, weil ich kenne das auch, dass Menschen mir Fragen stellen und dann, ja, ist eigentlich voll blöd, sollte ich ja schon wissen. Und dann meine ich so, nein. Also es wäre cool, wenn wir das alle gelernt hätten in der Pubertät, aber da das nicht so war, muss sich dann niemand irgendwie schämen. Und ich weiß, das sagt man immer so leicht, ja, schäm dich nicht, haha. Aber ich möchte das nochmal betonen, dass es wirklich keine Schuld von einem individuell ist, wenn man das noch nicht weiß und dass man ja alles aber zum Glück noch lernen kann. Also das ist ja der Vorteil, dass wir haben zum Glück inzwischen Zugang zu jeglichen Informationen. Es ist manchmal schwer, erstmal auch zuverlässige Infos zu finden. Das war auch so einer meiner Punkte, weswegen ich das im Buch bündeln wollte. Und ich habe zum einen das Buch und aber auch wieder dort weiterführende Quellen und alles, was man noch nicht weiß, kann man noch lernen. Das möchte ich nur nochmal so als Ermutigung sagen. Und genau, was ist ein Zyklus? Also wenn wir von einem Menstruationszyklus sprechen, dann sprechen wir eben von einem Kreislauf, woher ja auch das Wort Zyklus kommt, von dem Start einer Periode bis zum Ende, bis zum letzten Tag, bevor die nächste Periode losgeht. Also wir sagen, Zyklustag 1 ist der erste Tag mit frischem, fließendem Blut, wie man so schön sagt. Das ist schon die erste kleine Stolperfalle, wo viele denken, okay, wenn so eine leichte bräunliche Schmierblutung losgeht, das ist schon Zyklustag 1. Das würde man aber noch zum vorigen Zyklus zählen. Und wenn das Blut dann so in den gewohnten Fluss kommt, dann sagt man, okay, Zyklustag 1 ist in der Menstruationsphase. Und man kann die Zyklusphasen anhand von verschiedenen Modellen unterteilen. Es gibt zwei Hauptphasen, die Follikelphase von Menstruationsstart bis zum Eisprung und dann die Lutealphase vom Eisprung bis zum Ende des Zyklus, also bis zu Beginn der nächsten Periode. Das wären so die zwei Hauptphasen. Und da sehen wir auch die zwei Hauptereignisse, die Ovulation bzw. Eisprung und die Menstruation, die Blutung. Genau. Und zwischen diesen beiden Hauptereignissen passieren aber eben noch weitere Zyklusphasen, in denen sich die Hormone entwickeln und immer nach einem gewissen Muster ablaufen. Und deswegen kann man es auch noch weiter unterteilen in Menstruationsphase, also wo eben wirklich, wo man blutet oder halt Blut und Schleimhautgewebe verliert. Dann späte Follikelphase sozusagen, also so die Tage nach der Periode Richtung Eisprung. Dann die Eisprungphase selbst. Der Eisprung ist ein recht kurzes Ereignis, aber damit bezeichnet man dann eben die Tage, wo dann auch die Hormone alle auf ihrem Hoch sind und man viel Energie hat. Und dann nach dem Eisprung eben die Lutealphase oder prämenstruelle Phase. Und wenn man es so einteilt, hätte man 4 Zyklusphasen, könnte man sagen. Ja, mache ich hier mal einen Punkt. Ich weiß nicht, ob du noch eine weitere Frage gestellt hattest.
Nee, aber ich würde gleich mal anknüpfen. Du hast es gerade schon erwähnt. In der Zeit des Eisprungs haben wir generell mehr Energie. Wie fühlen sich, das sind natürlich jetzt alles generelle Aussagen und jede Person und jeder Körper ist anders, aber ganz generell gesprochen, wie unterscheiden sich sonst so die Bedürfnisse und die ja Zustände für viele menstruierende Personen in diesen Phasen, in diesen unterschiedlichen?
Man kann das ganz gut mit den 4 Jahreszeiten vergleichen und das ist eine Analogie, die im Buch steht, die ich auch in vielen Podcasts sage, aber sie trifft es einfach für viele Menstruierende ziemlich gut oder für viele Menschen mit Zyklus, weil beim Wort Menstruierenden denke ich mir auch immer so, also auf der einen Seite ist es natürlich ein inklusives Wort, ne, weil nicht nur Frauen menstruieren oder auch nicht alle Frauen eine Menstruation haben, aber der Zyklus ist mehr als die Menstruation, kleiner Exkurs. Aber zurück zu den Jahreszeiten, also es ist natürlich jetzt kein wissenschaftlicher Vergleich, sondern eher ein poetischer Ansatz, aber man kann sagen, okay, die Menstruation entspricht so ein bisschen dem inneren Winter. Man möchte sich vielleicht eher so einkuscheln, zurückziehen, nicht so viel machen, ist eher so ein bisschen in der Dunkelheit. Und Winter ist vielleicht manchmal nervig, aber kann ja auch positive Seiten haben, also und hormonell gesehen ist man einfach auf so einem Hormontief. Also da ist einfach nicht viel los, was dann auch die gewisse Müdigkeit, die viele empfinden, erklärt. Menstruationsbeschwerden sind natürlich nochmal ein Thema für sich. Da muss man dann wiederum sagen, ein gewisses Unwohlsein ist normal, aber starke Beschwerden sind häufig, aber eigentlich nicht medizinisch gesehen normal, dass die einfach so sein müssen. Aber da bin ich schon beim nächsten Thema. Bleiben wir erstmal beim inneren Winter, auf den dann aber der innere Frühling kommt, also und zwar der zweite Teil der Follikelphase sozusagen zwischen Blutung und Eisprung. Der Östrogenspiegel steigt, generell die Hormonproduktion wird angekurbelt und genau wie man sich vielleicht nach einem langen Winter freut, wieder rauszugehen und zum ersten Mal im Park sitzt und so, genauso steigen auch in einem Zyklus die Hormone und die Unternehmungslust dann oft und die Energie. Der Eisprung oder die Eisprungphase, also die Tage mit sehr hohem Hormonspiegel, würden dann als innerer Sommer gelten. Party, Sex, Liebe, um es mal so zu beschreiben. Und dann einige Tage nach dem Eisprung, wenn es schon wieder Richtung nächste Periode geht, könnte man das als inneren Herbst bezeichnen, wo man wieder so ein bisschen nach innen gewandter wird und ein bisschen ruhiger und zurückgezogener. Genau.
Es ist ja dann wie in Deutschland, der Sommer ist am allerkürzesten.
Ja, so habe ich es noch nie gesehen, aber klar, da hast du recht. Und das, oh mein Gott, ja, das bringt mich jetzt auch gerade zum Nachdenken.
Aber ja, schöne Analogie und genau, also glaube ich, hilft vielen, das so ein bisschen zu verstehen und macht ja auch nochmal ganz schön klar, dass es eben vier unterschiedliche Phasen sind oder vier, ja, unterschiedliche Setups, hormonell und stimmungsmäßig. Jetzt ist so das Nächste, was oft gefragt wird oder was sich viele fragen, so wie lang ist so ein Zyklus? Man hört, finde ich ganz oft, 28 Tage ist normal oder der Durchschnitt. Was passiert, wenn der länger ist? Muss ich mich dann direkt sorgen? Man hört ganz oft irgendwie regelmäßiger, unregelmäßiger Zyklus. Was hat es damit auf sich?
Auch super gute Fragen. Ich krieg's auch immer wieder mit. Kürzlich hat mir wieder jemand erzählt, ja, meine Zyklen sind eher lang, 29 bis 30 Tage. Und ich dachte mir, das ist nicht lang, das ist super, super normal. Tatsächlich haben wir da mehr Spielraum, als man denken könnte. Also als im medizinischen Normalbereich definiert man Zyklen zwischen 23 und 35 Tagen. Es gibt dann auch mal eine Quelle, die sagt vielleicht sogar 21 bis 36 Tage. Also ich verwende die Zahlen, weil die mir auf Basis von wirklich guten Studien erscheinen, diese 23 bis 35 Tage Gesamtlänge. Das ist ja schon mal ein ganz guter Spielraum. Und bei ein und derselben Person, da gibt es auch eine Studie dazu, schwankt die Länge des Zyklus während eines Jahres, während eines Kalenderjahres bei mehr als der Hälfte so um 7 bis 9 Tage. Also eigentlich auch ziemlich viel. Und nur 3% der Frauen, die in dieser Studie eben dabei waren, nur bei 3% hat er um maximal 3 Tage geschwankt. Und weniger als 3 Tage haben sie dann, glaube ich, das haben sie gar nicht mehr aufgedröselt, weil das so gut wie niemand ist. Und da sieht man, dass es diesen Zyklus nach Uhrwerk eigentlich nicht gibt, außer man verhütet halt hormonell und hat dann eben keinen natürlichen Zyklus mehr, hat keine Eisprünge mehr, dann ist das schon so, dass das wirklich nach Uhrwerk gehen kann. Aber bei den normalen Zyklen sind Verschiebungen ganz normal. Und was vielleicht noch interessant zu wissen ist, was diesen Zyklus mal kürzer und mal länger macht, das ist der Zeitpunkt des Eisprungs, weil die Phase nach dem Eisprung ist tatsächlich sehr konstant. Das heißt, wenn ich einen 40-Tage-Zyklus mal habe, dann heißt das nicht, dass mein Eisprung genau in der Mitte war, Tag 20, sondern der Eisprung passiert immer so in der Gesamtbevölkerung 10 bis 16 Tage vor der nächsten Blutung. Und bei ein und derselben Person ist diese Phase, diese Lutealphase wirklich sehr wenig schwankend, also so ein plus minus ein Tag. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Eisprung an Tag 20 haben, dann dauert die Phase 12 Tage und meine Periode setzt an Tag 32 ein. Und vielleicht habe ich aber im Folgezyklus meinen Eisprung schon früher, an Tag 15. Die Phase danach dauert aber wieder 12 Tage, dann bekomme ich die Periode diesmal schon an Tag 27. Das ist alles sehr mathematisch, aber ich hoffe trotzdem verständlich, weil ich glaube, es hilft einfach, wenn man das weiß, dass zum Beispiel eine verspätete Periode eigentlich ein verspäteter Eisprung ist, was man an der Beobachtung des Zyklus dann auch wieder gut sehen kann.
Das ist wirklich interessant. Also was für mich persönlich so ein richtiger Durchbruch war, ich benutze eine Tracking-App, also ich benutze jetzt Clue, ohne dass es Werbung dafür ist, aber da ist es ja als so ein Kreis dargestellt. Und obwohl es so simpel ist, ich glaube, das war dann so ein bisschen der Durchbruch, das wirklich zu verstehen, also diesen Kreislauf und wo was auf diesem Kreislauf sitzt. Und genau, also da wird er mir auch irgendwann, wenn sich das eingefunden hat, ist ja ungefähr der Eisprung dann berechnet. Man sieht auch ungefähr, und da kommen wir gleich auch zu einem Thema, zu dem ich viele Fragen habe oder zu dem ich großes Interesse habe, zu dem inneren Herbst nämlich. Da kommen nämlich dann auch auf diese App diese kleinen Wolken, wenn es in die PMS-Phase geht, also in den Herbst. Vor allem empfinde ich diese Herbstphase, wir haben ja gerade gesagt, der Sommer, ein bisschen wie in Deutschland, ist leider ganz schön kurz. Dann kommt der Herbst, der Frühherbst ist noch nett, aber dieser späte Herbst, wenn wir in dieser Analogie bleiben, Richtung Winter, die für einige Frauen oder menstruierende Personen ja eben mit PMS verbunden ist, empfinde ich zum Beispiel persönlich als richtig düster. Und deswegen habe ich da ganz viele Fragen dazu. Also erstmal vielleicht frage ich dich auch hier wieder, was ist denn überhaupt PMS? Und woher kommt PMS? Warum hat der Körper das?
Ich würde noch mal ganz kurz einen Ausflug zurückmachen zu was du jetzt gesagt hast mit dem Tracking der App und dem Eisprung berechnen. Also nur noch so als Info für alle, die zuhören. Also der Eisprung, wenn das eine App berechnet ohne Körperzeichen, dann berechnet die das nicht so richtig, beziehungsweise sie versucht halt was zu prognostizieren auf Basis der vergangenen Zyklen Und klar, je mehr Daten sie hat, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Prognose halbwegs stimmt. Aber es ist nie eine Garantie. Es ist immer eine Art Prophezeiung. Und es kann trotzdem jedes Mal passieren, dass der Eisprung sich absolut verschiebt und wann ganz anders stattfindet, als die App anzeigt, weil sich das jeden Zyklus neu entscheidet. Das soll jetzt kein Klugscheißen sein, sondern einfach nur, damit man sich auch nicht verunsichern lässt, wenn dann halt doch mal ein sehr langer Zyklus stattfindet, weil man halt zum Beispiel sehr unter Stress ist oder irgendwie, manchmal weiß man auch nicht warum, aber es kann halt dann passieren, dass die App sagt, so, hier war dein Eisprung und du kriegst jetzt an Tag 30 deine Tage und dann bist du plötzlich an Tag 50 und du hast immer noch keine Periode. Das wollte ich nur noch kurz als Info einschieben.
Genau. Nee, ich glaube, es ist total gut, dass du das einschiebst. Auch weil dann einige mittlerweile sich so auf diese Apps verlassen, dass sie die auch als Verhütungsmethode hinzuziehen, auch wenn natürlich überall steht und die sich selbst absichern, das ist keine Verhütungsmethode, das sind nur Prognosen, aber trotzdem sich dann Leute aufgrund dieser sozusagen Prognosen ja zu sicher darin fühlen. Deswegen finde ich das total gut, dass du das einwirfst.
Danke dir. Genau, das ist auch einfach wieder so, dass man einfach alle Infos hat und dann kann man ja immer noch entscheiden, wie man damit umgeht. Man kann nicht den Eisprung prognostizieren, aber tatsächlich die Periode, wenn man jetzt die Temperatur konsequent messen würde und auch weiß, wie man das dann auswertet, dann, also ich sehe zum Beispiel, dass meine Temperatur, also wann die dann steigt und erhöht bleibt, und das passiert halt manchmal schon an Zyklustag 17 bei mir, bei manchen auch noch viel früher. Und es ist aber auch schon mal erst an Tag 27 passiert und das sind 10 Tage Unterschied und ich hatte dann aber bei diesem langen Zyklus, musste ich nie Panik haben, wieso kriege ich denn jetzt meine Periode noch nicht an Tag 34, sondern ich wusste, okay, die kommt jetzt einfach später, weil mein Eisprung ja später war, genau. Und das ist halt noch so ein bisschen der Unterschied und das ist genauso okay, wenn man eine App nutzt, die einem halt so Anhaltspunkte gibt, wenn man sich bewusst ist, okay, das Leben kann auch immer anders laufen und ich bin schlauer als meine App sozusagen, genau. Aber gut, vielleicht kommen wir später drauf zurück, aber eigentlich waren wir beim Thema PMS. Warum gibt's PMS? Ich glaube, das ist auch so ein gewisses Missverständnis, dass PMS, also dass man das haben muss, weil es kommt natürlich darauf an, wie es schwer es ist. Also fangen wir wieder an bei unserem Zyklus Basics, die wir am Anfang gehabt hatten. Es ist schon so, es ist ein hormoneller Fakt, dass man eben während des Eisprungs, dass zum Beispiel Östrogen sehr hoch ist, was eher stimmungsaufhellend wirkt. Auch Testosteron haben wir auch und auch das wirkt eher energetisierend und so draufgängerisch ein Stück weit. Und dass diese Hormone anders wirken als die Phase kurz vor der Periode, wo dann Östrogen sehr niedrig ist und dann auch der Progesteronspiegel, das Hormon der zweiten Zyklusphase, auch nochmal abfällt kurz vorher. Und dass dieses Hormon tief kann auf jeden Fall die Stimmung runterziehen ein Stück weit. Das ist schon auch erstmal normal. Aber die Frage ist dann, wie stark sind die Symptome? Weil wenn die Hormone insgesamt im Gleichgewicht sind, dann sollten die eigentlich nicht so extrem stark sein. Und jetzt ist es aber so, dass halt bei, glaube ich, wirklich bei der Mehrzahl einfach aufgrund unseres Lebensstils und unserer Lebenssituation die Hormone entweder nicht immer ganz im Gleichgewicht sind oder wir halt auch wenig Raum haben, um auf unsere natürlichen zyklischen Bedürfnisse einzugehen. Weil es macht einfach einen Unterschied, ob ich mich 2 Tage vor der Periode im Job voll abstressen muss gerade oder ob ich vielleicht auf meine Bedürfnisse eingehen könnte und sagen, ja, es ist normal, dass ich heute keinen Bock habe, mit irgendjemandem zu reden. Und ich bin jetzt zu Hause und lese ein Buch und dann würde es einem vielleicht ja auch gut gehen und man würde diesen Rückzug genießen. Aber oft hat man nicht die Möglichkeit dazu. Und ich glaube, das ist so eine Mischung. Es gibt die Lebensumstände, die sind ein Einflussfaktor. Es gibt natürlich die eigene hormonelle Situation, die weiß ich jetzt natürlich bei keiner Person von außen. Und dann gibt's noch die Unterscheidung, ist es eine zyklische Schwankung in einem gewissen Normalbereich, wo ich vielleicht auch ein Stück weit mitgehen kann und achtsamer mit mir werden kann und ein bisschen was mir Gutes tun? Oder ist es schon so drastisch, dass es wirklich ein Krankheitsbild ist, wo ich vielleicht eine Behandlung und professionelle Unterstützung brauche? Weil wenn es dann so, so extrem unangenehm ist, dann ist es kein normaler Teil eines gesunden Zyklus.
Ich habe 2 Fragen, also 2 ja Mythen, die ich gerne klären würde. Einmal habe ich gehört, dass eben durch diesen Hormonabfall der Körper, jetzt mal einfach ausgedrückt, zu beschäftigt damit ist und deswegen ein Teil Serotoninausstoß blockt und es dazu zu diesen depressiven Verstimmungen kommt.
Da müsste ich jetzt tatsächlich, das müsste ich nochmal nachrecherchieren, also mit Serotonin, genau. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen blank, muss ich dir ehrlich sagen. Vielleicht könnte ich das dazu noch ergänzen, dieses Progesteron, von dem wir oft sprechen in der zweiten Zyklusphase. Das ist erstmal kein schlechtes oder blödes Hormon, das soll da sein und das wirkt zwar so ein bisschen dämpfend im Vergleich zu Östrogen, aber nicht negativ, sondern es hat auch Vorteile wie Ruhe, man kann besser schlafen und solche Dinge, wenn es halt im normalen Spiegel ist. Und viele Probleme entstehen aber, weil ein Progesteronmangel vorliegt, also bei manchen Frauen oder Menstruierenden. Und wenn man in diesem Progesteronmangel ist und dann Östrogen unten ist, aber das Progesteron auch im Mangel ist, dann geht es einem einfach nicht gut. Und das ist ja aber eben kein Teil des Zyklus, sondern ein Mangel, der dann vorherrscht. Genau.
Eine irre Geschichte habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Vielleicht wirst du jetzt sagen, das ist völliger Quatsch. Und zwar habe ich gehört, dass eigentlich PMS sozusagen, dass es das früher gar nicht gab. Ich spreche von Zeiten, in denen Frauen eigentlich immer schwanger waren. Also ihre Periode bekommen haben zu Teenagerzeiten, Verhütung keine Rolle gespielt hat und die dann eigentlich Jahr auf Jahr oder Schwangerschaft auf Schwangerschaft ja gar keine Periode bekommen haben, weil sie immer wieder schwanger waren und so auch gar kein PMS entstehen konnte, weil es ja keine Periode gab und sozusagen PMS erst evolutionär später zugekommen ist, als wir anfingen zu verhüten und jetzt zum Beispiel habe ich ja vorher gesagt, ich bekomme seit 20 Jahren meine Periode und hatte bisher noch keine Schwangerschaft. Das heißt, dass der Körper so irgendwann wie sauer ist, dass er schon so oft alles aufgebaut hat und wieder abgeblutet hat und so auch diese prämenstruelle Syndrom dazu kommt. Ist da was dran oder ist das völliger Quatsch?
Das klingt für mich tatsächlich nach ziemlichem Quatsch. Also das habe ich jetzt noch nie gehört und könnte meines Wissens auch wahrscheinlich nicht historisch so belegt werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil es spielen ja dann noch andere Faktoren eine Rolle. Also natürlich waren Menschen früher öfter schwanger, aber selbst diejenigen, die sehr viele Kinder bekommen haben, hatten zwischendurch mal Perioden, weil man nicht eine hundertprozentige Schwangerschaftswahrscheinlichkeit hat, wenn man ungeschützten Sex hat. Und dann spielen noch Krankheiten und geringere Lebenserwartungen und solche Dinge von früheren Zeiten eine Rolle. Also insofern, ich glaube nicht, dass es da wirklich historisch belegte Informationen dazu gibt. Und was ich noch weniger glaube, ist der Punkt mit der Körper sei sauer oder so. Das klingt für mich so ein bisschen an, wie was ein Gynäkologe tatsächlich aber noch in den 50er Jahren geschrieben hat, den ich auch in meinem Buch zitiere, aber zur empörten Belustigung, nicht weil ich ihn gut finde, der sagte, jede Menstruation ist eine blutige Träne, die Frau dem verlorenen Kind nachweint. Oder so in die Ecke irgendwie. Also es gab diesen Glauben, aber es ist nichts weiter dran, würde ich sagen. Natürlich ist es so, wenn man schwanger ist, dass man währenddessen keinen Zyklus durchläuft und man hat dann eigentlich einen generell erhöhten Progesteronspiegel, was auch eben sein kann, dass man zum Beispiel, man hat auch nicht mehr so dieses Eisprunghormon hoch oder also eine andere Art von Hormon hoch. Also es ist ein anderer hormoneller Zustand. Klar, man wird dann nicht in jedem Schwangerschaftsmonat irgendwann PMS haben, weil die ganze hormonelle Situation anders ist. Aber ich glaube, den Mythos können wir trotzdem verabschieden.
Und nochmal eine Frage zu PMS, dann können wir auch weitermachen, aber was ist denn dran? Du hast gerade schon gesagt, so Lebensstil und äußere Umstände und da auch irgendwie viel mehr auf sich hören spielt eine Rolle. Was spielen so Nahrungsergänzungsmittel oder Ernährung in der Zeit für eine Rolle? Weil ich das schon ganz oft gehört habe, ob es jetzt Mönchspfeffer ist oder sonstige andere sozusagen Mittel und Tees und Pillen, die helfen sollen, irgendwie so einen Hormonbalance wiederherzustellen. Was kannst du dazu sagen?
Ich kann dazu sagen, dass Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressreduzierung tatsächlich so vier Säulen sind, die sich sehr positiv auf unsere Gesundheit und dementsprechend auch auf unseren Zyklus auswirken. Das stimmt total. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass der Diskurs oft sehr verschoben ist und eben hingeht zu, ja, welcher Tee, welches Mittelchen. Und ich würde dann noch fundamentaler, aber auch gleichzeitig mehr basic ansetzen und sich erstmal wirklich den Lebensstil angucken. Und zum Beispiel fangen wir bei Ernährung an. wie ernährt man sich generell? Ich kenne das von mir selbst. Ich dachte schon, ja, ich ernähre mich eigentlich total gesund. Und dann habe ich das aber nochmal so ein bisschen durchanalysiert und ein bisschen mehr zur Ernährung gelesen. Und dann fiel mir auf, naja, also ja, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ich esse jetzt nicht dreimal täglich bei McDonald's. Ich esse, glaube ich, keine Ahnung, alle 3 Jahre bei McDonald's. Aber meine Ernährung war nicht so ausgewogen, wie ich dachte. Also wenn man wirklich bei so Basics anfängt, wie dass man genug Protein, gesunde Fette und Kohlenhydrate isst. Es ist ja bei Frauen auch oft ein Thema mit Diäten, Fasten, das kann auch den Zyklus total durcheinander bringen, zum Beispiel. Also, dass man wirklich erstmal so die Grundsäulen der Ernährung hat, dass man schaut, dass man genug Proteine, gesunde Fette und Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man auf Ballaststoffe achtet. Man kann natürlich mal, ist auf jeden Fall sinnvoll, vielleicht auch mal beim Arzt eher ein Blutbild machen lassen und gucken, ob man Nährstoffmängel hat und die gezielt auffüllen. Und was ich auch sehr hilfreich finde, ist, dass man auch guckt, dass man entzündungsfördernde Lebensmittel weglässt oder reduziert und entzündungshemmende steigert. Und als entzündungsfördernd gelten zum Beispiel Zucker, Weißmehl, ja. Milch, also Kuhmilch, ja, solche Dinge. Und ja, natürlich, was jetzt kein Ernährungsmittel in dem Sinn ist, aber ein Genussmittel wie Alkohol oder Zigaretten sind halt auch einfach mies. Und da erstmal anzusetzen und vor allem auch genug zu essen, ja, und dann auch vielleicht zu sagen, okay, ich habe in der prämenstruellen Phase mehr Hunger und ich esse dann einfach 1-2 Snacks mehr pro Tag. Kann ja auch ein gesunder Snack sein, kann auch irgendwie Datteln mit Nussmus oder so sein. Aber dass man sich das auch gibt, dann entsteht der Heißhunger vielleicht gar nicht so, wie wenn man jetzt sagt, also das kann doch jetzt nicht sein, dass ich heute so viel esse, das geht nicht. Genau, und ich glaube, es ist wichtiger, dass man erstmal guckt, dass man eine gesunde Grundlage hat und auch die Sachen, die einem schaden, weglässt, als dass man zusätzlich einfach noch Tabletten oder Tees nimmt, weil das wird das Grundproblem halt nicht lösen. Das ist so beim Thema Ernährung mein Ansatz. So ein bisschen intuitiver und erstmal generell gesund. Was mir oft ganz in der Diskussion fehlt, auch gerade auf Social Media, ist das Thema Sport und Bewegung. Ich habe das Gefühl, Ernährung, das ist ein Thema, das funktioniert irgendwie gut. Und dann habe ich festgestellt, ja, meine Ernährungsumstellung hat mir sehr gegen die Perioden Schmerzen geholfen, die ich vorher hatte, gegen die Krämpfe, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein tägliches Müsli mit Kuhmilch ein Killer dafür war. Also ein Killer im Sinne von hat es schlimmer gemacht. Aber für mein PMS und so den Ausgleich zwischen meiner Follikelphase vor dem Eisprung und Lutealphase nach dem Eisprung, da hat mir einfach regelmäßiger Sport extremst geholfen und auch um meinen Stress zu reduzieren und also meinen wirklich körperlich und mental empfundenen Stress. Und das habe ich halt erst ein paar Jahre später gecheckt als von der Ernährung, dass Sport einfach also auch einen nachgewiesenen Effekt da hat. Und das fand ich dann auch ganz interessant, dass das irgendwie recht wenig vorkommt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck da ist.
Mhm. Ja, deswegen habe ich auch gefragt, also weil oft, auch wenn ich mich eben privat umhöre, weil ich halt immer wieder versuche, so von anderen ihre Erfahrungen zu hören, ob andere eben auch diese extrem wolkige Stimmung haben in diesen Tagen vor der Periode und was die dagegen tun. Und mir eigentlich immer unisono Nahrungsergänzungsmittel oder ja irgendwas, was man halt zusätzlich nimmt, irgendwelche Kräuterchen und so weiter, empfohlen werden. Und ich genau deswegen das mal einmal mit dir checken wollte. Sport gar nicht so unbedingt, das ist ja auch, das kommt auch später nochmal in den Mythen, aber hört man ja auch ganz oft oder habe ich auch als Erinnerung, als man jünger war, während der Periode keinen Sport treiben. Mhm. Was ja, da kannst du mehr dazu sagen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung, Quatsch ist, man sollte nur den Sport vielleicht anpassen und sich darauf einstellen, wie viel Energie man mitbringt, aber dass Sport und Bewegung, man kann es auch Bewegung nennen, man muss ja nicht gleich so einen performativen Sport nennen, eigentlich total gut tut und krampflösend ist und so weiter.
Mhm. Genau, also um vielleicht noch das Thema Ernährung abzuschließen, habe ich noch einen kleinen Nachtrag, weil du das Wort Mönchspfeffer genannt hast. Das ist tatsächlich nochmal so ein Sonderthema, weil das auch ziemlich stark tatsächlich wirkt. Das gilt auch gar nicht als Nahrungsergänzungsmittel, sondern als Arzneimittel. Und es ist zwar rezeptfrei erhältlich, aber es ist ein Arzneimittel, weil das einfach eine Pflanze ist, die wirkt, ja, und die auch ziemlich stark wirkt. Und die kann auch bei PMS helfen, aber da kommt es wieder drauf an, welche hormonelle Situation hat man eigentlich. Also, weil es kann, je nachdem, wie die Lage bei einem ist, kann es halt auch sein, dass sie den Zyklus zerschießt so ein bisschen. Und deswegen sollte man das im besten Fall mit Arzt, Ärztin absprechen. Das Problem ist halt leider in der Praxis dann manchmal, dass auch manche ÄrztInnen da nicht so wahnsinnig aware sind und dann sagen, ja, dann probieren Sie das Mönchspfeffer halt mal aus. Also, aber auch hier bin ich wieder am Punkt. Je mehr man versteht von seinem eigenen Zyklus und vielleicht auch an, die Temperaturmessung, es klingt immer nicht so sexy, aber daran könnte man toll erkennen, wann der Eisprung stattfindet und wie lang die Lutealphase ist und ob man einen möglichen Progesteronmangel hat. Je mehr Daten man selbst sammelt, desto mehr kann man entscheiden. Genau, das nur noch als Nachtrag, Sonderthema Mönchspfeffer. Und dann waren wir aber beim Thema Bewegung, genau. Also da ist es tatsächlich so, dass ich da eben auch für mein Buch mich nochmal stärker eingelesen habe oder halt auch aus eigener Betroffenheit, weil ich war tatsächlich auch von Progesteronmangel ein Stück weit betroffen, was ich daran gesehen habe, dass meine Phase zwischen und Eisprung und Periode einfach recht kurz war. Haben auch immer Leute gesagt, sie waren dann total überrascht, weil ich habe dann so geteilt, ja, mein Eisprung war laut meiner Temperaturkurve so zwischen Tag 19 und 21, so als Zeitraum, und an Tag 27 kommt schon meine Periode. Also man kann auch einen späten Eisprung und trotzdem einen nicht so langen Zyklus haben. Und dann habe ich da geschaut, was kann ich da machen, und habe dann gelesen, okay, Cardio-Training kann Progesteron stärken, also kann diese Phase verlängern und kann halt auch insgesamt die Hormone Östrogen, Progesteron mehr ins Gleichgewicht bringen. Und dann dachte ich, ja, okay, dann mache ich halt wirklich mal regelmäßig Sport. Und wie gesagt, muss jetzt nicht jeder Cardio-Training machen. Man kann sich auch anders bewegen, oder wenn man Sport wirklich hasst, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich habe dann wirklich, also es kann jetzt natürlich auch Zufall sein, aber dadurch hat sich dann meine Phase, meine Lutealphase verlängert. Und es hat mir auch für meine Stimmung geholfen, weil einfach so ein Auspower-Cardio-Training, das bringt auch rein physisch, also auch wirklich auf dem körperlichen Level, baut das die Stresshormone ab. Und ja, und dann heißt es ja auch oft, ja, so in der Lutealphase, kurz vor der Periode, soll man dann ganz sanftes Yoga machen. Ja, wenn man sich danach fühlt, gerne. Aber es heißt nicht, dass man nichts anderes mehr machen darf. Und mir hat das für die Stimmung manchmal gut getan, da grimmig auf meinem Spinningrad zu sitzen, mit Kopfhörern und mit keinem zu reden und da mein Cardio zu machen. Also, genau.
Ich wollte gerade sagen, in dieser Herbstphase, das habe ich ja auch vorher so ein bisschen beschrieben als, ja, so eine leicht depressive Verstimmung oder so wolkige Phase, aber das ist es ja nicht nur. Man hat ja auch so eine gewisse unbegründete Wut manchmal in sich. Mhm. Und mir hilft es auch ganz gut, dann eher zum Boxen zu gehen als zum Yoga, um mich ausgeglichener zu fühlen. Also ja, gut, dass du es nochmal so sagst.
Total, das darf alles sein. Aber genau, also manche werden ja auch aggro, wenn sie dann so ein übertrieben friedliches, wir sind miteinander verbunden und du denkst dir schon PMS. Also, und für manche funktioniert's, ja, aber klar, Boxen kann da auch echt super sein, genau, dass man da einfach offen ist und genauso dann während der Blutung selbst, was du schon gesagt hast, auch da, dass man wirklich, es ist schön, dass es viele Infos jetzt zum Zyklus gibt und ich gebe da ja auch gerade viel rein in den Raum oder wir zusammen. Und gleichzeitig darf man es jetzt auch wieder ganz anders machen als das, was wir gerade so aufbringen. Also, trotz aller, ich finde es wichtig, sich gut zu informieren, aber ich finde es noch wichtiger, dass man bei all dem bei sich selbst bleibt und entwickelt eben dieses gute Körpergefühl entwickelt. Und wenn man keinen Bock auf Sport hat und das einem widerstrebt zu Beginn der Periode, dann lässt man es. Und wenn man Bock drauf hat, dann kann man es tun. Na, genau.
Wir haben jetzt gerade so PMS, also die Zeit vor der Periode, besprochen. Jetzt würde ich gerne auch noch mal kurz auf die Periode selber zu sprechen kommen. Übrigens auch sehr wichtig, was du ja vorher gesagt hast, Zyklus ist noch viel mehr als die Periode oder Menstruation. Und genau, aber auch hier würde ich einmal gerne eine totale Basic-Frage stellen, bevor wir loslegen. Woher kommt denn überhaupt die Blutung? Wieso bluten wir?
Ja, also man könnte sich jetzt fragen, warum viele Säugetiere nicht bluten und wir Menschen schon. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht abschließend geklärt. Aber um nochmal zu verstehen, was ist diese Blutung oder was macht die und muss die sein oder nicht, das sind ja auch so Fragen, die oft aufkommen, ist es eben so, dass sich die Gebärmutterschleimhaut während des Zyklus aufbaut und dicker wird und sich darauf vorbereitet, dass falls eine Eizelle befruchtet wird und falls sich dann ein Embryo einnistet, dass der eben da andocken kann und sich ernähren kann. Hinweis an alle Periodenhasser, irgendwelche Trolls oder Männer, die Periode so eklig finden, da sage ich immer wieder dann so, ja, auch du hast dich mal mit ein paar Zellen in diese Gebärmutterschleimhaut in das Blut reingegraben. Das ist einfach so. Genau, also dafür wird das eben alles aufgebaut. Und wenn das aber dann keine Schwangerschaft eintritt, dann muss das eben rein hormonell, sind wir einfach so programmiert, dann muss das nach einem gewissen Zeitpunkt auch wieder raus. Und deswegen ist es eben auch das, was ich gesagt habe, dass der Zeitpunkt zwischen Eisprung, also der Zeitraum zwischen Eisprung und Periode konstant ist, weil du kannst nicht einen Eisprung haben und dann bleibt die Schleimhaut dafür keine Ahnung wie lange noch rumhängen, sondern die muss dann, das ist einfach hormonell so programmiert, die muss dann nach spätestens so 16, 17 Tagen wird dieser Prozess initiiert, das wieder abzubauen, außer natürlich man wäre schwanger geworden. Genau. Ja, so ist das in einem natürlichen Zyklus programmiert. Es ist aber nicht so, dass die Menstruation irgendwie nötig ist, um Giftstoffe auszuscheiden oder so. Da gibt's ja auch alle möglichen Infos dazu. Also wenn man zum Beispiel lange keinen Eisprung hat, dann bleibt die Gebärmutterschleimhaut, also dann kann die da auch sein, ohne dass jetzt irgendwie plötzlich was abbluten muss. Und auch wenn man hormonell verhütete Pille nimmt zum Beispiel, dann ist es eigentlich nicht so, dass diese Haut abbluten muss, sondern man könnte die Pillenpause auch weglassen, wird inzwischen auch von Ärzten so gesagt, aber wurde uns früher auch anders erzählt. Genau, aber dieser komplette Zykluskreislauf ist halt so die Art, wie Frauen, also jetzt im Cis-Frauen im biologischen Sinn, wie Frauen Hormone bilden. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und das gehört zu unserer Gesundheit dazu. Auf diese Art, mit diesem Kreislauf stellen wir Hormone her. Und diese Hormone sind wichtig für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Genauso wie halt ein Mann und ein Cis-Mann Testosteron, also wir alle Geschlechter produzieren Testosteron, aber beim Cis-Mann eben, der in größeren Mengen Testosteron produziert, was wiederum für seine Fruchtbarkeit und Wohlbefinden und Gesundheit wichtig ist. Genauso ist es bei uns auch. Also es ist nichts, was die Natur uns verarschen will, sondern es ist Teil unseres Betriebssystems sozusagen.
Und ja. Also vielleicht kommt, ich will jetzt nicht schon wieder auf Ernährung und äußere Einflüsse zu sprechen kommen, das haben wir jetzt gerade beredet, aber gibt es denn irgendwelche Faktoren, die so die Stärke der Periode beeinflussen oder auch inwiefern wir Schmerzen empfinden? Vorher hast du es übrigens auch schon angesprochen, diese Schmerzen, wo wir auch oft aufwachsen und denken, sehr starke Schmerzen wären normal. Ist es nicht bei jeder Frau oder nicht bei jeder menstruierenden Person? Was gibt's da für Faktoren, die das beeinflussen?
Ich teile es mal auf, weil die Periodenstärke, also die Blutungsstärke oder die Schmerzen sind ja zwei unterschiedliche Themen. Genau. Fangen wir bei der Stärke an. Auch diese variiert. Es gibt da auch Anhaltspunkte. Also durchschnittlich spricht man davon, dass ungefähr so 60 Milliliter pro kompletter Periode fließen. Das ist so eine Espressotasse, glaube ich. Aber verteilt eben über den Zeitraum von etwa 3 bis 7 Tagen, so als Anhaltspunkt. Und dann gibt's aber natürlich, da es ein Durchschnittswert ist, auch Personen, bei denen sind es vielleicht nur 25 Milliliter. Und es gibt auch Personen, bei denen sind es von mir aus 80 Milliliter. Es gibt auch noch Leute, bei denen ist es noch mehr oder noch weniger. Aber diese grob 25 bis 80 Milliliter sind so ein Anhaltspunkt, wo man sagt, okay, das ist ein ganz guter, gesunder Rahmen. Wenn es aber sehr, sehr schwach oder sehr, sehr stark ist, dann haben wir wieder einen Hinweis, dass womöglich hormonell was nicht im Gleichgewicht ist, auch wenn sie zu schwach ist, ne? Also das kann eben auch sein, wenn man wirklich, ja, was weiß ich, nur eine Mini-Binne braucht und sonst passiert nicht viel, kann es auch sein, dass ja der Hormonspiegel niedrig ist. Wenn sie sehr stark ist hingegen, sind es oft Hinweise darauf, entweder auch auf eine Disbalance, dass man zum Beispiel einen Östrogenüberschuss womöglich hat, oder aber auch organische Ursachen, und da sind wir dann wirklich schon im Thema bei Erkrankungen wie Endometriose, hört man jetzt öfter, es ist aber nicht das Einzige. Es gibt auch Adenomyose, es gibt Myome, Zysten, also es gibt verschiedene Dinge, die dann noch reinspielen können. Und deswegen sollte man halt näher hinschauen, wenn man einfach eine sehr starke oder sehr schwache Blutung hat. Und beim Thema Beschwerden natürlich nochmal ein stärkeres Warnzeichen, weil wenn es einem einfach auf verschiedene Arten sehr schlecht geht, dann kann das natürlich auch auf Erkrankungen hinweisen, die eben kein Teil des Zyklus an sich sind, sondern eine Erkrankung wie Endometriose, die aber durch den Zyklus sich, also die da sichtbar wird und dann krasse Beschwerden verursacht.
Du hast gerade angesprochen, dass sich die Stärke auch natürlich hormonell unterscheiden kann. Wieso ist es denn so, dass wenn man hormonell verhütet, da ja ganz oft Frauen berichten, dass sich eben die Stärke ihrer Periode so sehr verändert? Also zum Beispiel bei der hormonellen Spirale, dass sie ganz, ganz wenig nur noch ihre Periode bekommen. Dasselbe gilt für ganz viele andere Verhütungsmethoden. Warum? Was ist da so der Zusammenhang?
Das kann man zum Glück sehr einfach erklären. Der Zusammenhang ist, dass die meisten hormonellen Verhütungsmittel den Eisprung unterdrücken und man dann gar keine richtige Periode mehr hat, sondern so, das nennt man auch Hormonentzugsblutung, also dass durch die Pillenpause, um jetzt mal beim Klassiker Pille zu bleiben, wo man dann die 3 Wochen nimmt und 1 Woche Pause macht, durch diesen Hormonentzug, dass man halt dann 1 Woche keine Pillenhormone nimmt, da wird dann die Blutung veranlasst, hat aber nichts damit zu tun mit einem Eisprung, weil der findet gar nicht mehr statt. Bei der Hormonspirale findet er manchmal noch statt, manchmal nicht. Das ist so ein bisschen random. Aber jedes hormonelle Verhütungsmittel wirkt auch so, dass sich diese Gebärmutterschleimhaut, von der ich gesprochen habe, die sich einfach nicht so stark aufbaut. Also das ist eine Wirkung der Hormone. Und wenn sich dann nicht so viel aufbaut, nicht so viel Blut und Schleimhaut entsteht, dann blutet natürlich auch weniger ab. Also das ist recht straightforward sozusagen.
Und du als Zyklusberaterin, Sexualberaterin, würdest du generell Frauen dazu raten, wenn sie wirklich sehr starke Schmerzen und sehr starke Einschränkungen durch ihre Periode haben, würdest du ihnen generell empfehlen, sich auch vielleicht mit hormoneller Verhütung auseinanderzusetzen? Oder ist das was, was ja viele in dem heutigen Diskurs so ein bisschen als veraltet empfinden?
Also ich find's wichtig, dass man sich dann erstmal auf die Ursachensuche begibt. Aber also zum ersten Mal, ich empfehle nie generell was für alle Leute, sondern ich gucke immer mit, also vor allem wenn eine Person individuelle Beratung bei mir sucht, dann gucke ich ganz, ganz individuell mit der Person drauf. Und das würde ich nie beurteilen oder mir anmaßen, ob die Person hormonfrei oder hormonell verhüten will. Das ist ganz klar eine Entscheidung, die die Person über ihren Körper trifft, wo ich gar nichts zu urteilen habe. Und ich würde die Person aber immer ermutigen, bei so starken Beschwerden auch bei Arzt oder Ärztinnen persistent und wie sagt man ja halt, für sich selbst einzustehen und auch wenn der Arzt einen abweist und sagt, ja, ist doch nicht so schlimm und so, dass man so lange sich drum bemüht, bis man zu einer Ärztin gelangt oder in ein Endometriosezentrum oder ähnliches, die das ernst nehmen und die sich der Ursache nähern und die einem wirklich bei der Ursachenfindung helfen, weil das einfach wichtig ist für die weitere Behandlung und auch für so Themen, falls man später einen Kinderwunsch hat. Und bei Endometriose kann ich es absolut verstehen und wird es auch von ÄrztInnen, die jetzt nicht die krassen Pillenfans sind, trotzdem empfohlen, dass man halt den Zyklus unterdrückt mit einer Pille, um diesen Mechanismus, der dann jeden Zyklus abläuft, wo die Endometriose mitwächst und mit abblutet, damit man das eine Zeit lang stilllegt. Mhm. Das ist absolut legitim, aber das ist halt ein medizinisches Thema, was man wirklich individuell und mit Arzt und Ärztin besprechen muss, weil es natürlich die hormonelle Verhütung auch Nebenwirkungen hat. Ich unterstütze Personen in so einem Rahmen eher in der Selbstbeobachtung und der Selbstachtsamkeitsstärkung, dass man vielleicht auch erstmal die Beschwerden nochmal genauer dokumentiert, wie krass die sind auf einer Skala und auch die Blutungsmenge dokumentiert, zum Beispiel wie viele Tampons, Binden, Tassen habe ich jetzt gebraucht, so einen Überblick schaffen und dann von dort aus weitermachen. Genau.
Ich muss gerade dran denken, als du auch darüber sprachst, wie viel Blut dann überhaupt verloren wird in dieser Zeit, muss ich dran denken, das ist mir irgendwie auf Instagram oder TikTok oder so begegnet, wurden so Straßenumfragen gemacht bei Männern, wo Männer schätzen mussten, so wie viele Tampons dann im Durchschnitt eine Frau in der Periode nutzt und die Ergebnisse waren ja lustig oder auch ein bisschen erschreckend, weil, aber woher sollen sie es dann auch wissen, wenn sie vielleicht nicht offen mit der Partnerin oder mit der Schwester oder einer anderen menstruierenden Person darüber sprechen? Und genauso gilt es ja für ganz viele andere Themen rund um den Zyklus, dass da noch viel zu wenig Bewusstsein eigentlich da ist. Jetzt zum Beispiel in Spanien wurde ja ein Gesetz erlassen, das menstruierenden Personen ja erlaubt, Tage freizunehmen in der Zeit, in der sie ihre Periode haben. Findest du das angemessen in Anbetracht des Zyklus oder sollten wir einen anderen Weg finden, damit umzugehen?
Interessanterweise wurde ich das kürzlich auch in einem Podcast gefragt, genau das gleiche mit Spanien. Und ich finde, dass man dazu sogar eine eigene Folge machen könnte, weil das wieder ein sehr, sehr gesellschaftspolitisches und arbeitsrechtliches Thema ist, auch ein Thema, was mit Bildung wieder zu tun hat. Ich bin da ein bisschen ambivalent dazu. Also ich habe das in früheren Artikeln sehr verteidigt, diese Idee von menstruationsfreien Tagen. Ich sehe es inzwischen ein bisschen differenzierter, dass ich mir denke, also wenn man nur diese Tage zur Verfügung stellt, aber ohne in Bildung zu investieren im Sinne von, ja wirklich, sowas wie Workshop für das gesamte Büro oder so, dann weiß ich nicht, ob es so zielführend ist, weil das Stigma wird dann genauso bestehen bleiben. Und ich glaube, worauf es dann rauslaufen wird, wie es auch in manchen Ländern schon ist, wo es diese Regelung gibt, aber einfach kaum in Anspruch genommen wird, weil keine Menstruierende sich freiwillig dann noch mehr diskriminieren lassen möchte und dann da als schwach und unfähig dastehen möchte im Vergleich zu männlichen oder nicht menstruierenden Kollegen. Was ich aber schon echt wichtig fände, wäre, dass wir allgemein mehr über den Zyklus lernen, auch als Erwachsene und auch am Arbeitsplatz. Und ich kenne da ein Beispiel, was ich auch im Buch kurz zitiere, von einem kleineren Unternehmen in England, die das wirklich auf diese Art angegangen sind. Die haben einen Workshop dazu besucht bei einer Zyklusexpertin, also gemeinsam Männer, Frauen, weiß nicht, ob sich jemand vielleicht auch als nicht-binär identifiziert, auf jeden Fall das gesamte Team, und haben ganz allgemein über den Menstruationszyklus, aber auch über andere natürliche Zyklen was gelernt und wirklich bei sich selbst, bei allen mehr Bewusstsein geschaffen und haben dann eine Period Policy eingeführt, also so eine Art Zyklusrichtlinien oder Periodenrichtlinien, wo auch das Freinehmen oder Homeoffice während Periode ermöglicht wurde. Rein formell hat das nicht wirklich die Arbeitsregeln geändert, weil vorher durfte man auch Homeoffice machen und natürlich konnte man immer auch sich krank melden. Aber sie haben das so gemacht, um mit dem Thema bewusster umzugehen und auch so ein bisschen damit zu planen, zum Beispiel, dass dann manche Frauen die Schichten an der Rezeption getauscht haben, wenn sie wussten, okay, morgen geht's bei mir los mit der Periode, solche Sachen zum Beispiel. Und das finde ich richtig schön und ein richtig cooles Beispiel. Und es hat natürlich auch Vorteile, weil es ist natürlich auch komisch, das wäre jetzt wieder so ein Kontraargument, wenn man sagt dann, ja, man kann sich normal krank melden. Kann man, und das tun die meisten wahrscheinlich auch, weil sie sich nicht trauen, das zu sagen. Aber wenn man halt eben wirklich Endometriose hat als Beispiel, das ist eine chronische Erkrankung, da ist es manchen wirklich 1-2 Tage oder vielleicht sogar 3, wenn man es ganz arg hat, nicht möglich zu arbeiten. Und wenn man sich jeden Monat krank meldet, das ist ja eine häufige Krankmeldung, ne? Und wenn man halt nicht dann weiß, worum es geht und eben nicht darüber spricht, dann kann das halt krass falsch rüberkommen. Oder was heißt falsch rüberkommen? Aber es könnte ein Problem im Arbeitsleben bringen. Und insofern keine abschließende Meinung, aber insofern eine Meinung, dass das Thema stärker präsent sein muss und mehr dazu aufgeklärt werden muss. Und dass wir schon auch überlegen, wie kann man Arbeitsplätze auch generell periodenfreundlich machen, vielleicht auch im Arbeitsplatz. Es gibt ja auch Zwischenzonen. Das heißt dann nicht, zum Beispiel in meinem Fall, mir geht's nicht so schlecht, dass ich da wirklich daheim bleiben müsste normalerweise. Mir geht's, seit ich auch einiges geändert habe, so mit, wie ich mit Schmerzen und so, wie ich die reduzieren kann, mir geht's ganz okay. Aber es würde mir zum Beispiel helfen am Arbeitsplatz, wenn es Wärmepflaster gäbe, wenn es vielleicht einen Rückzugsraum gibt, der ja dann auch nicht nur für die Periode zuständig sein muss, sondern für alle, die halt mal kurz irgendwie Ruhe brauchen. Also wenn wir generell reden, so wie kann man denn irgendwie einen freundlichen Arbeitsplatz gestalten, der auch auf körperliche und psychische Tiefs eingeht. Ich glaube, das würde allen gut tun und da würden auch alle was davon haben. Also es ist nicht so, dass die Menstruierenden dann so krass bevorteilt werden, sondern das hat ein Potenzial für alle.
Oder eben nicht nur sich nach der Periode richten und darauf schauen, sondern eben nach dem ganzen Zyklus. Also eigentlich wäre es ja fast praktisch. Ich weiß noch, da denke ich auch gerade an diese Tracking-App, was auch immer man für eine benutzt. Aber da gab es, ich glaube, es gibt das nicht mehr, aber es gab auf jeden Fall früher die Funktion, diesen Zykluskalender mit einer Person zu teilen. Da denken oft die meisten wahrscheinlich an Partner, Partnerin. Aber eigentlich würde das auch total viel Sinn machen mit den Kollegen. Wir haben schon oft, ich glaube, weil wir natürlich auch ein extrem offenes Umfeld bei Cheek sind, aber da sagen wir ganz oft offen, ach, das Meeting, können wir das vielleicht irgendwie verschieben? Ich weiß jetzt schon, da bin ich in meiner PMS-Phase und ich weiß, da nehme ich mir Sachen total zu Herzen und kann vielleicht überhaupt nicht so Dinge besprechen und argumentieren, wie ich gern möchte. Also vielleicht finde ich gut, was du sagst, dass es eben nicht nur auch auf die Periode, sondern dass wir generell dann vielleicht sagen, okay, kann man das auch seinen Arbeitsalltag und seinen Arbeitsrhythmus nicht irgendwie synchronisieren mit dem Zyklus und da mehr Bewusstsein für schaffen? Da habe ich dann super viel Power und Energie. Da mache ich dann vielleicht andere Dinge. Das wäre eigentlich eine schöne Zukunftsutopie.
Auf jeden Fall. Und das Beispiel, was ich gerade gebracht habe von diesem kleinen Unternehmen, die haben das auch tatsächlich dann gemacht. Also natürlich auf freiwilliger Basis, dass die wollten, ihren Zykluskalender geteilt haben und da gegenseitig drauf eingegangen sind. Genau. Ja, doch. Also finde ich cool, dass es das bei euch schon gibt, in einem informellen Raum zumindest. Und klar, natürlich darf dann niemand irgendwie gedrängt werden. Und ja, in manchen Arbeitsplätzen ist dieses Vertrauen überhaupt nicht da. Aber da sind wir halt dann wieder bei diesem Diskurs. So, ne? Warum ist es ein Tabuthema? Warum gibt es kein Vertrauen? Ja, also es sind noch viele Dinge los, aber deswegen ist es ja umso besser, dass wir drüber reden.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, tracken auch mit dem Partner und Cheeks habe ich auch angesprochen. Das ist eine super Überleitung zu meinem bis zum nächsten Kapitel. Natürlich will ich mit dir über Sex sprechen.
Ich habe schon drauf gewartet.
Ja, genau, Zyklus und Sexualität, eine super wichtige Verbindung und ganz viel, was es dazu zu wissen gibt. Einmal auch wieder so eine bisschen Basic-Frage, inwiefern spielt denn der Zyklus überhaupt eine Rolle für unsere Lust? Wie kann der Zyklus unsere Lust beeinflussen?
Allein für die Lust spielt es schon echt eine große Rolle. Also wir haben jetzt ja schon super oft diese schwankenden Hormonspiegel angesprochen und die wirken sich halt auch auf die Lust aus. Zum einen wirklich auf wann oder wie oft man Lust hat. Da ist es tendenziell, also auch hier wieder, das kann man individuell anders empfinden, aber tendenziell so, dass sie nahe des Eisprungs am höchsten ist, also dass man da vielleicht öfter Sex oder sexuelle Handlungen möchte oder auch mehr sexuelle Gedanken hat, mehr Sexträume, so dieses Ganze wirklich, man fühlt sich oft dann auch sexier und all das spielt zusammen und führt zu so einem gewissen Libido hoch. Und kurz vor der Periode in der prämenstruellen Phase ist die Lust tendenziell am geringsten. Das ist so, ja, was man so grob sagen kann. In der Periode selbst, also während der Blutung, ist es ein bisschen ambivalenter verteilt. Da sagen manche Frauen, dass sie viel Lust haben. Das wird dadurch erklärt, dass die Genitalien stärker durchblutet sind, was dann halt wieder so eine gewisse Aufmerksamkeit dahin bringen kann. Oder auch, naja, es ist halt durch die Blutung auch tatsächlich gleitfähiger. Also auch sowas, das können Sachen sein, die manche als lustvoll empfinden. Und andere empfinden das aber als absolut Anti-Lust, ja, und haben Beschwerden in der Periode oder fühlen sich da einfach nicht nach Sex, oder? Na, also da ist es ein bisschen ambivalent. Aber ja, also ich glaube, das ist so der Punkt erstmal, um die Lust zu umreißen. Dann hat es auch Einfluss manchmal auf, wie wollen wir Sex haben, auf was für Praktiken haben wir gerade Bock und vielleicht auch, welche Art von Personen findet man gerade heiß. Also es macht schon was so mit dem ganzen sexuellen Wesen, was wir haben.
Was kann es da für Unterschiede geben? Du sagst jetzt gerade auch, auf was für eine Art von Sex hat man vielleicht Lust oder andere Praktiken. Also inwiefern kann sich das unterscheiden?
Das ist jetzt wissenschaftlich nicht so krass nachgewiesen wie die Sache, die ich jetzt mit den Hormonen und der Lust in Verbindung gebracht habe. Da gibt es schon mehr Studien dazu. Das andere sind eher, sag ich mal, kleinere Studien oder anekdotischen Dinge, die man da liest. Aber es gibt Hinweise, dass man, man ist risikofreudiger nahe des Eisprungs oft und hat dann vielleicht mehr Bock auf, ja, vielleicht auch wilderen Sex oder was Neues ausprobieren. Und vielleicht, wenn man dann, ja, rein körperlich kurz vor der Periode halt vielleicht auch schon Brustspannen hat oder sich recht zurückgezogen fühlt, dann vielleicht ist dann eben da eher Zeit für Kuschelsex, ne? Also das wäre so ein Beispiel. Und auch, wozu man sich hingezogen fühlt. Also es gibt schon auch Studien, die sagen, und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube, ich habe es irgendwo im Buch auch verraten, das ist ein kleines Bad Feminist Geständnis, dass ich manchmal was Stereotyp maskuline Kerle nahe des Eisprungs vielleicht gar nicht so Panne finde, wie ich sie kurz vor der Periode finden würde. Mhm. Genau, also dass man da sich manchmal zu was anderem hingezogen fühlt und natürlich auch das variiert wieder und auch die Anziehungskraft, die man gegenüber dem eigenen Partner oder Partnerin empfindet, kann während des Zyklus schwanken. Genau.
Ja, ist doch eigentlich lustig. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das total schwankt. Also dass manche ja gar keine Lust auf Sex haben während der Periode. Einige ja aber schon. Du hast es aber gerade eh schon erklärt, an was das liegt. Weil so richtig evolutionär macht es ja keinen Sinn, wenn man sagt, okay, total klar, warum wir mehr Lust auf Sex haben während des Eisprungs, weil der Körper sagt, befruchte mich, zeuge Kinder. Während der Periode macht das ja in Anführungszeichen keinen Sinn, denn da wird man nicht schwanger. Oder kann man doch schwanger werden? Das ist mal wieder einer der Basic-Fragen.
Voll gut, dass du das fragst, genau. Also da möchte ich nochmal kurz differenzieren. Ist es eine reale Periode oder ist es eine Blutung, die wir mit einer Periode verwechseln? Da fängt's an. Und ob es eine reale Periode oder Menstruation wäre wirklich nur eine Blutung, die auf einen Eisprung folgt, also wo der Eisprung 10 bis 16 Tage vorher stattgefunden hat und dieser Zyklus sich beendet dadurch, dass die Gebärmutterschleimhaut abblutet. Dann startet man einen realen neuen Zyklus und dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest so am Beginn sehr gering. Gegen Ende der Periode oder eigentlich, ja, da kann es natürlich schon sein, dass die Spermien können bis zu 5 Tage ungefähr befruchtungsfähig bleiben. Und wenn die das schaffen, da so lange zu warten und das kombiniert mit einem sehr frühen Eisprung, kleines Rechenbeispiel, man hat Sex an Zyklustag 5 und man hat einen frühen Eisprung an Zyklustag 10, dann kann es durchaus schon sein, dass man an Zyklustag 5, ja nicht direkt an dem Tag die Befruchtung stattfindet, aber durch den Sex an Zyklustag 5 dann eben eine Schwangerschaft entsteht. Und bitte nagelt mich nicht auf diese Zahlen fest, es kann auch noch ganz anders laufen, ja, also... Und jetzt kommt ja noch dazu, wie viele Leute wissen, ob sie wirklich einen Eisprung gehabt haben im letzten Zyklus. Das würde man wirklich nur wissen, wenn man die viel zitierte symptothermale Zyklusbeobachtung mit Temperaturmethode und zusätzlich am besten noch Zervixschleim macht. Und wie viele Leute wissen wirklich, ob sie im letzten Zyklus einen Eisprung gehabt haben. Es machen laut die Studie, die ich im Kopf habe, glaube ich, wenden 2% die symptothermale Methode an, wo man den Zyklus eben beobachtet und die Temperatur genau und wirklich systematisch analysiert. Und nur dann weiß man eben, ob man Eisprung gehabt hat tatsächlich. Außer es wurde zufällig ärztlich ultraschallmäßig bestätigt aus irgendeinem Grund. Das heißt, meistens wissen wir einfach nicht genau, was los ist. Und wir müssen ohne dieses Wissen annehmen, dass wir auch während der Periode schwanger werden können. Natürlich ist es die Wahrscheinlichkeit geringer als kurz vor dem Eisprung, aber man kann es nicht ausschließen.
Ja, also ich glaube, das war schon mal total interessant und ist auch wieder was, wo, glaube ich, ganz viele, die gerade zuhören, sagen, jetzt habe ich es erst richtig verstanden.
Das wäre schön.
Zu Sex gehört natürlich im selben Atemzug, müssen wir über Verhütung oder wollen wir über Verhütung sprechen und du hast es jetzt schon total oft angesprochen. Einmal den Zervixschleim und eben natürliche Verhütungsmethoden. Vielleicht kannst du das ja einmal nochmal erklären, was es denn überhaupt mit dem Zervixschleim auf sich hat, wie sich der verändert und wie man den eben nutzen kann, um den Zyklus zu verstehen und gleichzeitig eben ihn zur Verhütung zu benutzen.
Genau, also Zervixschleim ist das, was wir umgangssprachlich als Ausfluss kennen. Das ist eine Körperflüssigkeit, die entsteht im Gebärmutterhals und die wird immer produziert und verändert, aber ihre Anteile während des Zyklus ändern sich. Also es gibt verschiedene Schleimtypen, das ist auch wirklich alles von Ärzten seit Jahrzehnten irgendwie mikroskopisch untersucht. Und dann gibt es eben Typen von Zervixschleim, die die Spermien nähren oder ihnen helfen würden auf ihrem Weg zur Eizelle während der fruchtbaren Phase. Und dann gibt es Zervixschleimtypen, die sehr engmaschig strukturiert sind. Unter dem Mikroskop würde man das sehen, wo dann so ein Spermium davor steht und nicht weiterkommt, also tatsächlich. Und diese Schleimtypen vermischen sich, fließen die Vagina runter, kriegen wir dann in der Unterhose oder an der Vulva mit. Und das verändert sich eben in jedem natürlichen Zyklus mit Eisprung nach einem wiederkehrenden zyklischen Muster. Ich glaube, das ist das, was viele von uns vielleicht so intuitiv mal bemerkt haben. Aha, heute ist das irgendwie glibberig oder heute ist es fest und eher dickflüssig. Und genau, und wenn man das anfängt zu beobachten, dann kann man eben diesen zyklischen Ablauf feststellen. Also tendenziell nach Abklingen der Blutung erstmal vielleicht nicht so viel los, dann wird vielleicht langsam die Vulva wieder feuchter, man findet vielleicht etwas Weißliches, eher noch Dickflüssigeres. Das entwickelt sich dann hin zu klarer, vielleicht auch dehnbar und nass Richtung Eisprung und danach entwickelt sich wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist eben ein Körperzeichen, was uns tatsächlich in Echtzeit zeigt, wo wir gerade ungefähr im Zyklus sind. Und auch hier, wenn der Eisprung mal viel später stattfindet, dann findet diese Entwicklung auch erst später statt. Es kann aber auch sein, dass der Körper mehrmals so hormonelle Anläufe nimmt und das Östrogen schon mal steigt, Zervixschleim wird flüssiger, dann reicht's aber nicht zum Eisprung, dann kommt das Ganze in 2 Wochen nochmal in der Welle. Und aus dem Grund würden wir uns halt nicht zum Verhüten allein daran orientieren, sondern würden das noch eine doppelte Kontrolle machen mit dem Temperaturverlauf. Und das zusammen nennt man eben symptothermale Methode. Symptom wäre dann eben das Zervixschleimsymptom und thermal wäre eben die Temperatur. Genau.
Und sozusagen deine persönliche Meinung dazu, also zu dieser Verhütungsmethode oder auch anders gefragt, wenn Frauen sich überlegen, so zu verhüten, was würdest du ihnen raten, wo können sie starten? Denn ich glaube, ganz viele sind sich unsicher. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Körper so gut kenne, dass ich jetzt diesen Zervixschleim so gut auseinanderhalten kann. Wie würdest du sagen, kann man sich da am besten annähern?
Ich würde wirklich ermutigen und also ich finde es so krass, dass wir inzwischen echt denken, ja, eine App weiß das besser als ich und ich schaffe das nicht und kann das nicht, weil das denken viele und insofern verstehe ich das schon oder kann mich schon da reinversetzen. Ich glaube, dass das darauf fußt, dass uns schon seit der Sexualkunde nur erzählt wird, dass unser Körper irgendwie mysteriös und unberechenbar ist und der Zyklus eine Gefahr und du kannst in jeder Sekunde schwanger werden und jetzt machen wir irgendwie nervige Steuererklärung und sonst was und glauben aber, dass wir den Körper, dass wir das nicht schaffen und nicht hinkriegen, so. Und das, also ich verurteile da niemanden. Ich kann das total verstehen, aber ich möchte dazu ermutigen, wenn du deine komische Steuererklärung schaffst und alle anderen Sachen, die man im Erwachsenenleben so machen muss und ja auch über die Grundschule hinaus Mathe bestanden hast, dann kann man das auf jeden Fall. Und Studien zeigen eben auch, dass 95% der Frauen, die an solchen Kursen teilgenommen haben, kommen dann sehr gut mit ihrem Zervixschleim zurecht. Aber jetzt wolltest du gerade was sagen.
Nee, ich glaube nur, als Paar gerade zuhören und denken, oh Gott, ich komme nie mit der Steuererklärung klar. Man kommt auch damit klar, wenn man die Steuererklärung nicht schafft.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Weil, und da habe ich einen guten Übergang. Weil wenn man mit der Steuererklärung struggelt, und das tue ich auch selber, dann kann man sich mit Softwares oder einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin Unterstützung holen. Genauso beim Lernen des Zyklus, da holt man sich auch Unterstützung. Und das würde ich auch wirklich empfehlen. Das muss auch nicht mit einer Beraterin sein, das ist jetzt keine Eigenwerbung in dem Sinne, sondern man kann das auch in Form mit Büchern machen oder Kursen. Aber ich würde empfehlen, dass man sich Zeit nimmt, zumindest ein Grundlagenbuch, und da gibt's so einen Klassiker, der heißt Natürlich und sicher das Praxisbuch, sieht nicht besonders hip aus oder so, aber erklärt wirklich Stück für Stück diese Methode in Ruhe. Und das würde ich schon empfehlen, dass man sich Zeit nimmt, dieses Buch mal in Ruhe durchzuarbeiten und durchzulesen. Und damit kommen viele dann schon echt gut zurecht. Das würde ich so empfehlen. Es gibt auch eine Website, die heißt mynfp.de von einer App. Das ist jetzt auch keine Werbung im Sinne von, dass die mich irgendwie beauftragen oder so. Ich finde die einfach gut. Die haben auch alle Regeln komplett auf der Website zusammengefasst. Ich bin eher so ein Lerntyp. Ein Buch, was ich mir in Ruhe durchgucken kann, das funktioniert für mich. Ich würde mich darauf konzentrieren, statt die Informationen irgendwie versuchen, so zusammenzupicken, weil dann findet man halt doch oft wieder Falschinformationen. Und genau, das wäre so der Ansatzpunkt.
Das ist jetzt sozusagen, wir haben jetzt gerade über die natürliche Verhütungsmethode gesprochen. Mich interessiert auch noch, weil wo wir gerade bei Sex sind und auch bei Libido, woran liegt es, dass man oft hört, dass wenn man hormonell verhütet, sei es jetzt zum Beispiel mit der Pille, dass sich die Libido verändert beziehungsweise abnimmt?
Da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Pille ja den Eisprung unterdrückt und wirklich der Zyklus, über den wir jetzt schon so lange und freudig reden, einfach nicht mehr stattfindet. Und dementsprechend kann auch nicht die luststeigernde Wirkung des Eisprungs oder der Hormone, die darum herum passieren, stattfinden. Noch dazu kommt, dass die Pille uns hormonell gesehen eher in die Lutealphase versetzt. Also man kann das nicht ganz vergleichen, weil es sind synthetische Hormone und es wird kein natürlicher hormoneller Zustand komplett imitiert. Es heißt ja auch oft, die Pille täuscht uns vor, schwanger zu sein. Das stimmt auch nicht so richtig, weil sie kann nicht den Schwangerschaftszustand imitieren. Da zählen einfach noch, da gehören noch andere Sachen dazu. Aber wenn man die Pille mit etwas vergleichen möchte, dann wäre es tatsächlich vom Hormonniveau entweder eine späte Lutealphase, also kurz vor Periode, oder eine ganz, ganz frühe Schwangerschaft. Und das ist nun einfach mal halt nicht die Zyklusphase, in der wir uns meistens besonders energiereich und lustvoll fühlen. Und das ist auch so, wenn ich mir das im Nachhinein betrachte. Ich habe die Pille auch, Pille und Ring, insgesamt so 2 Jahre ungefähr genommen. Das ist halt noch verhältnismäßig wenig. Und ja, im Sinne war ich so ein bisschen in so einer Dauer-PMS-Stimmung tatsächlich, wenn ich das im Nachhinein betrachte. Und ja, das macht es, glaube ich, schon recht deutlich, warum das nicht so lustfördernd ist.
Auch total interessant. Ich glaube, das wissen auch ganz, ganz viele nicht. Also viele sind sich darüber klar, dass es so ist, dass die Libido abnimmt, aber warum das wirklich so ist. Vielen Dank, dass du das nochmal so erklärt hast.
Gerne.
Zum Thema Sex will ich natürlich auch nochmal über Periodensex sprechen. Eine Sache, die oft auch noch als Riesentabu wahrgenommen wird. Also wir merken es selbst, wir wollen es auch viel mehr bei uns auf Cheeks darstellen. Ich glaube, derzeit haben wir höchstens 2 Filme, in denen ja Periodenblut vorkommt, Sex während der Periode. Wie siehst du das, empfindest du das auch noch als großes Tabu, auch in deiner Arbeit oder in deinen Gesprächen auch mit Klienten, Klientinnen? Und was bringt es denn auch für Vorteile, vielleicht während der Periode nicht auf Sex zu verzichten?
Ich hatte es tatsächlich in der 1-zu-1-Beratung noch nicht so krass als Thema, aber ich kriege es oft als Feedback auf meine Artikel und ja alles, was ich so journalistisch zu dem Thema mache, weil man dann natürlich sehr viel Resonanz teilweise bekommt. Und ich habe ja auch mal eine Zykluskolumne geschrieben, wo ich eine Folge hatte zu Sex während der Periode und ich dachte mir vorher so, naja, also das kann ja jeder machen, wie er oder sie möchte, gemeinsam in Absprache mit PartnerInnen oder PartnerInnen. Und die Leute haben sich so aufgeregt. Also manche waren so begeistert und manche fanden das so daneben. Und also es hat die Gemüter sehr erhitzt. Und das war auch die mit Abstand meistgeklickteste Kolumne aus 15 verschiedenen Kolumnen, die ich geschrieben habe zu dem Thema Zyklus und Sex. Oder also ja, noch mehr fokussiert auf Zyklus, ging nicht immer um Sex. Genau. Und insofern glaube ich, ja, es ist noch ein großes Tabuthema. Und ja, es kann durchaus Vorteile haben. Das eine, ich hatte es vorhin schon kurz anklingen lassen, die Gleitfähigkeit. Also man hat halt, wenn man jetzt genau die Blutung hat und mehr Gleitfähigkeit, es ist ja eben nicht nur Blut, sondern auch Schleimhaut und so weiter. Die genitale Durchblutung, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass sich manche auch einfach lustvoller fühlen, weil das alles gut durchblutet ist im Intimbereich. Und naja, manche sehen es auch als Vorteil, dass das Schwangerschaftsrisiko gering ist. Da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig eben. Das hatten wir ja schon. Also Verhütung ist immer wichtig. Und das Thema sexuell übertragbare Infektionen wird dann halt auch manchmal gern vergessen. Und hier gibt es keinerlei Vorteile. Da ist das sind wir sogar ein bisschen anfälliger. Ja, genau. Was gibt's aber noch für Vorteile? Ja, ich glaube, es ermöglicht uns vielleicht nochmal auch wieder einen achtsamen und anderen Blick auf Sex zu entwickeln, wenn wir da das Gespräch anfangen und da einfach gut kommunizieren. Es hat den Vorteil, dass man vielleicht auch mal schaut, was man generell sollte, aber es kann einen inspirieren, dass man noch mehr guckt, was gibt's außer von Penetration. Man kann ganz normal Penetration haben, also vaginalen Penis in Vagina-Sex, wenn man das möchte. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, das, ja, mag ich da in der Blutung nicht so gern oder irgendwie suche ich da vielleicht eher andere Arten der Stimulation und dann kann man ja mal überlegen, was man noch alles so Schönes machen kann und den Raum öffnen. Und man kann sich auch damit auseinandersetzen, was für einen Zugang hat man zu Blut. Man kann auch mal selbst einfach reflektieren. Ich finde es absolut legitim, wenn jemand sagt, ich komme nicht gut mit Blut zurecht. Ich finde es auch legitim, wenn das ein Mann oder eine nicht menstruierende Person so sagt, wenn man es halt respektvoll ausdrückt. Und man darf aber gleichzeitig ja reflektieren, woher kommt das und wie wollen wir damit umgehen. Und inzwischen gibt es auch tatsächlich interne Periodenprodukte, die man während dem Sex tragen kann, wenn man das möchte. Also mit Tasse geht das nicht, aber es gibt so eine flexible Menstruationsdisk, heißt das auch. Die könnte man zum Beispiel tragen während des Sex. Man könnte Soft-Tampons oder Schwämmchen tragen. Genau, also es gibt verschiedene Optionen und ich glaube, der Vorteil ist, man kann sich nochmal anders kennenlernen und einfach mehr Möglichkeiten eröffnen.
Und ich habe auch das Gefühl, und da kommen wir dann auch direkt zu unserem letzten Abschnitt, den ich unbedingt noch mit dir besprechen will, und zwar Mythen. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, aber ein paar Mythen muss ich unbedingt mit dir noch klären. Und ich finde auch oft, dass einer der Mythen oder eine Vorstellung von nicht menstruierenden Personen ist, dass während, also natürlich Blutung ist bei jedem unterschiedlich und es gibt auch die, die wirklich sehr, sehr stark bluten, aber dass es ein durchgehender Schwall an Blut ist, der zu der Zeit rauskommt, was ja auch absolut nicht der Fall ist. Also auch das zum Thema Periodensex, ist es ja nicht so, dass man gegen einen Blutschwall ankommt, sondern es gibt da ja auch Zeiten, wo es der andere gar nicht merken würde. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie wichtig zu sagen, dass man da vielleicht auch einfach mal noch mehr miteinander spricht und die Blutung der Partnerin mehr versteht und ja, nicht sofort Angst davor hat.
Absolut. Also da gibt es tatsächlich andere Expertinnen, die in dem Bereich Free Bleeding zum Beispiel noch ganz weiter sind als ich. Das habe ich jetzt für mich persönlich noch nicht so stark ausprobiert. Aber was ein Fakt ist, ist, dass eben das Blut und die Gebärmutterschleimhautreste und die ganze Summe der Menstruationen, der menstruellen Anteile eben nicht konstant da vor sich hinfließen, sondern eher so in Schüben kommen. Und je mehr man sich spürt, das auch eben wahrnehmen kann, okay, wann kommt jetzt der nächste Schub und wann ist vielleicht gerade weniger los. Und das ist tatsächlich auch noch sowas, was man beachten kann. Ja.
Genau, ich hatte es gerade schon gesagt, so ein paar Sachen wollte ich dich unbedingt noch fragen, weil man die immer wieder hört und ich auch selber bei manchen nicht genau weiß, ob ich sie glaube oder nicht. Und die würde ich dir gerne einmal kurz noch zum Ende vortragen. Also ein Mythos, den man immer wieder hört, ist, dass man den Eisprung sehr wohl spüren kann oder vorspüren kann. So Stichwort Mittelschmerz. Stimmt das oder kann man ihn wirklich, wie du vorher erklärt hast, eigentlich nur genau an Symptomen bestimmen oder auch im Nachhinein bestimmen, da war er dann. Aber dass man ihn wirklich spüren kann, ist das wahr oder ist das Quatsch?
Das müssen wir auch wieder differenzieren. Also, dass es so einen, wie du selbst gerade gesagt hast, sogenannten Mittelschmerz gibt, das ist schon richtig. Also, das ist auch eigentlich unumstritten, dass viele Frauen oder Menschen mit Zyklus irgendwann grob um den Eisprung mal so ein Ziehen oder Symptome im Unterbauch haben. Der Punkt ist nur, das fällt nicht unbedingt genau mit dem Eisprung zusammen und die Ursachen dafür sind auch nicht abschließend geklärt bisher medizinisch. Und ich glaube, das ist so die Unterscheidung, weil wenn man einfach sagt, nö, man kann den Eisprung nicht spüren, dann fühlen sich manche Frauen so auf den Schlips getreten und sagen, ja was, aber ich spüre doch jeden Zyklus, was wollt ihr mir jetzt erzählen, ich bilde mir das ein. Nein, das bildest du dir nicht ein und das ist auch total cool, wenn man sich da so gut spürt. Aber es gab mal eine ganz kleine Studie dazu, also nur 26 Teilnehmerinnen in dem Fall, das ist jetzt natürlich nicht viel. Da wurde das tatsächlich cross-gecheckt, der empfundene Mittelschmerz und der tatsächliche Eisprung, ich weiß jetzt nicht, ob es dann tatsächlich mit Ultraschall auch überprüft wurde, aber also es wurde medizinisch begleitet und da war es dann, glaube ich, nur so, dass es bei 5 Personen tatsächlich am gleichen Tag war, der Mittelschmerz und der nachgewiesene Eisprung.
Krass.
Und beim Rest war er, also die Schwankungsbreite war dann schon so, dass so plus minus 1-2 Tage einige waren, also aber es ist halt trotzdem noch eine Abweichung, wenn man den Schmerz 2 Tage vorher hat und denkt, so jetzt 2 Tage ist mein Eisprung vorbei, dann kann das nach hinten losgehen. Und ich glaube, in 1-2 Fällen sogar eine Abweichung von 8 oder 9 Tagen. Also insofern ist es halt so, dass es kein Zeichen ist, auf das wir uns verlassen können, aber ein Zeichen, was wir wahrnehmen dürfen und halt dann sagen können, okay, ich spüre da eine Art von Schmerz, aber es ist kein Garant, dass das jetzt, also es ist nicht so, ich spüre ein Ziehen und hier sprang das Ei. Also das wäre Quatsch. Das Ziehen kann, es wird auch manchmal so erklärt, es könnte die wachsende Spannung in der Kapsel sein, während das Follikel wächst und so. Also, und abschließend wissen wir es tatsächlich nicht, so wie wir leider viele Dinge noch nicht wissen.
Okay. Also irgendwo in der Mitte, zwischen Ja und Nein.
Mhm, genau.
Dann eine Sache, die man immer wieder hört oder ich finde auch so in jüngeren Jahren oft mal gesagt hat, meine Periode hat sich irgendwann synchronisiert mit meiner Mitbewohnerin oder Partnerin, Freundin, irgendeine andere menstruierende Person, mit der man viel Zeit verbringt. Mhm. Ist da irgendwas dran oder ist das völliger Quatsch?
Konnte bisher auch nicht nachgewiesen werden. Es gibt ein paar kleine Studien dazu und da konnte es nicht nachgewiesen werden. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass Zyklen eben eine gewisse Schwankungsbreite haben. Und da hatten wir es ja vorhin davon, ne, dass so bei einer Person oder ja, also dass bei 96%, 97% sogar der Zyklus um 3 Tage schon mal schwankt, also um maximal 3 Tage und bei aber mehr als der Hälfte der Personen um mehr als eine Woche pro Jahr. Und dann ist es irgendwie auch logisch, dass wenn man gemeinsam wohnt zum Beispiel und halt weiß, wann die andere Person menstruiert, dass sich das halt auch mal trifft, ne? Und es ist dann aber eben meist normalerweise nicht so, dass sich das dann trifft und synchronisiert, sondern dass es sich halt mal zwischendurch trifft und dann vielleicht auch mal 2 Zyklen hintereinander synchron ist und irgendwann ist es aber halt auch wieder nicht synchron. Also nachgewiesen werden konnte es nicht. Wenn es einem so geht und man das schön findet mit seiner Mitbewohnerin oder Ähnlichem, dann kann man es ja auch einfach genießen. Aber es ist, genau.
Man glaubt, was man glauben will.
Ja.
Was hat das mit dem Mond und dem Zyklus auf sich? Das hört man ja auch ganz oft, dass der Mondzyklus sozusagen den eigenen Menstruationszyklus beeinflusst. Ist da irgendwas dran oder wie sieht's damit aus?
Auch da muss ich leider ein bisschen enttäuschen, das konnte auch nie nachgewiesen werden. Es konnte nicht nachgewiesen werden. Es ist die kurze Antwort darauf. Es gibt dann manchmal irgendwo, liest man dann, ja, früher war das aber so, als man noch mehr mit dem Mondlicht gelebt hat in ganz, ganz alten Zeiten. Fände ich jetzt erstmal plausibel, ist meiner Meinung nach aber genauso wenig historisch erwiesen. Und auch hier wieder die Differenzierung, ne? Wenn man sich gern mit dem Mond beschäftigt, und das ist ja einfach für viele auch so eine spirituelle Praxis, dann ist das ja auch schön. Ich will das niemandem absprechen, aber es ist halt trotzdem, es ist halt immer ein Unterschied zwischen Fakten und das, was mir halt vielleicht spirituell gut tut. Und was ich halt auch betonen möchte, ist, dein Zyklus ist nicht irgendwie falsch oder komisch, weil du nicht bei Vollmond menstruierst oder bei Neumond deinen Eisprung hast oder umgekehrt, weil das glauben manche Leute wirklich. Also, und die fühlen sich, die wollen, dass das synchronisiert ist und wenn nicht, sind sie vielleicht im hormonellen Ungleichgewicht und das stimmt einfach nicht und es ist genauso okay, wenn man irgendwann zwischen den Mondphasen seinen Zyklus hat. Genau.
Puh.
Nochmal Glück gehabt.
Dann gibt's noch was ich auch schon öfter gehört habe. Dieses Gerücht, dass Sexualpartner riechen können. Ich habe gerade so ein Anführungszeichen gesetzt, aber ich meine es gar nicht in Anführungszeichen, sondern tatsächlich wortwörtlich riechen können, wenn eine menstruierende Person ihren Eisprung hat. Also natürlich zurückzuführen auf die Evolution, auf den Fortpflanzungstrieb. Ich fühle mich dann der Person mehr angezogen und es kommt eher zum Sex.
Ich glaube, da gibt's ein bisschen mehr Substanz. Also, und halt auch hier wieder so, naja, kann ich erschnüffeln, du hattest deinen Eisprung, das jetzt eher auf dem Level nicht. Aber dass sich der Körpergeruch verändert während des Zyklus, das stimmt schon, genau. Und ich glaube, wenn man jetzt so, um jetzt mal ein komisches Bild aufzumachen, jemanden bei Wetten, das hinstellen würde und der müsste, müsste er riechen, in welcher Zyklusphase die Frauen gerade sind oder so, dann würde das vermutlich nicht besonders gut klappen. Aber dass man unterbewusst wahrnimmt, dass sich der Körpergeruch verändert, das schon, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und sowohl verändert sich der Körpergeruch, als auch verändert sich der Geruchssinn ein Stück weit. Also auch ich zum Beispiel kann meinen Partner vielleicht da was anderes dann wahrnehmen, so im Riechen. Und die Pille wiederum beeinflusst auch den Geruchssinn und den Geruch. Das ist ja auch wieder spannend. Also hier gibt's ein bisschen mehr Anhaltspunkte, ja.
Und das sind sozusagen die hormonellen Veränderungen, oder? Die dann was mit dem Geruch machen.
Ja, also soweit ich es verstehe, schon, genau. Und das halt, ja, genau, ja.
So, zuletzt habe ich noch, es sind keine richtigen Mythen, sondern es sind wie 2 Joker-Fragen aus dem Team, die sich total gefreut haben auf unsere heutige Episode und gesagt haben, wir haben auch so viele Fragen. Ganz, ganz viele haben wir davon schon abgedeckt. Eine davon ist, eine Kollegin hat immer Schlafstörungen kurz vor ihrer Periode und sagt, ist das Zufall oder kann das durch irgendwas erklärt werden?
Eigentlich ist es ja so, dass so zwischen Eisprung und Periode in der Lutealphase Progesteron schlaffördernd wirken sollte, weswegen manche sich auch müder fühlen und dann auch mehr schlafen möchten und im besten Fall auch besser schlafen können. Wenn man in der Phase eher Schlafprobleme hat, könnte das wieder ein Hinweis sein, dass das Progesteron, was uns ja eigentlich helfen soll, vielleicht in einem bisschen in einem Mangel ist. Und wenn es nur so ganz, ganz kurz, so in ein, zwei Tagen vor der Periode stattfindet, könnte man es eventuell auch so erklären, dass sie zuerst ja einen hohen Progesteronspiegel hatte und der dann aber abfällt so kurz vor der Periode und vielleicht so dieser Wechsel von dem schlaffördernden Progesteron zu einem Abfall, dass das vielleicht nochmal so eine Auswirkung auf den Schlaf hat. Also ich glaube, so könnte man sich's erklären. Und wenn sie das wirklich so krass zyklisch beobachtet, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch wirklich mit dem Zyklus zusammenhängt bei ihr, ja.
Okay. Ich würde jetzt sagen, das riecht ihr so aus, aber sie hört es ja selber. Also, und das Zweite kommt auch von einer Kollegin, bin mir aber sicher, dass es nicht nur sie betrifft. Ich weiß, dass es eigentlich fast jede betrifft und aber so wenig darüber gesprochen wird. Warum haben wir Verdauungsprobleme und überhaupt irgendwas ist immer im Magen-Darm-Trakt los, wenn wir unsere Periode haben? Und das kommt ja noch dann hinzu zu den ganzen anderen, zu den Bauchschmerzen und Rückenschmerzen und Kopfschmerzen haben ja auch einige. Warum haben wir auch noch dazu diese Verdauungsprobleme?
Ja, das ist eine mega gute Frage, weil auch hier, also schön, dass du auch gleich darauf hinweist, dass das einigen von euch so geht. Ich kenne es auch. Ich kann inzwischen damit Ernährung dagegen steuern. Da gebe ich gleich noch ein paar Tipps. Aber erstmal, also das erleben wirklich viele, Period Poops oder Periodendurchfall oder so. Und auch trotzdem hatte ich mal eine Klientin, die meinte echt, ach, das haben andere auch. Ach ja, oh Gott, ich dachte, das ist voll peinlich, dass das bei mir so ist. Ne? Also nein, es haben viele.
Das sind ja zwei Tabuthemen, die dann noch so zusammenkommen, ja, so ungefähr.
Absolut, voll. Wobei ich tatsächlich sagen würde, dass das Verdauungsthema weniger tabuisiert ist als die Periode. Also ich glaube, in einem Büro, wenn man sagt, ja, ich war krank, ich konnte nicht ins Büro wegen Magen-Darm, wo ja jeder weiß, was Magen-Darm ungefähr so bedeutet, würde man eher noch sagen, als ich hatte meine Tage, meine Periode, glaube ich. Aber gut, das ist jetzt wieder ein Exkurs, ne? Da waren wir ja schon bei dem Thema. Warum ist das so mit der Neigung zu Durchfall? Ist es ja oft vor oder zu Beginn der Periode. Also eine Erklärung ist, dass zu Beginn der Periode entstehen mehr Prostaglandine. Und die sind dazu da eigentlich, also der Uterus, die Gebärmutter krampft sich ja zusammen auch, um die Schleimhaut und das Blut abzustoßen. Und das soll ja auch passieren in einem gewissen Umfang. Bloß, die führen halt dazu, dass alles so ein bisschen mehr in Bewegung kommt und dann eben auch ein Durchfall entstehen kann. Gerade wenn es so einen gewissen Überschuss an diesen Prostaglandinen gibt. Und ja, die rufen auch eine gewisse Entzündungsreaktion hervor. Und was man deswegen dagegen machen kann, wo ich gleich beim nächsten Punkt bin, ist, dass man wirklich mit der Ernährung in den Tagen vor der Periode besonders dagegen steuert und die ein Stück weit umstellt. Zum Beispiel, dass man eher warme Speisen isst, eher gekochtes, wenig Rohkost. Rohkost ist eigentlich gesund, aber alles, was die Verdauung so ein bisschen stärker beansprucht, eher, also dass man es der Verdauung so leicht wie möglich macht. Und auch wirklich so entzündungsfördernde Sachen wie Zucker, Weißmehl, Kuhmilch weglässt oder auf ein Minimum runterfährt. Und stattdessen so ein paar entzündungshemmende Sachen stärker interessiert. Goldene Milch ist ja so ein Ding, was auf Social Media oft gehypt wird, aber es hilft tatsächlich, es hilft nicht gegen alles, jegliche Sachen, die man hat, aber es hat eine gewisse entzündungshemmende Wirkung. Und ja, also mal als Beispiel, oder von mir aus auch Omas Kartoffelsuppe, ja, wenn man sich irgendwie so eher warme Kartoffelsuppe statt einen starken alkoholischen Cocktail mit Eiswürfeln am Tag vor der Periode gönnt. Sowas kann es tatsächlich beeinflussen. Vorsicht auch so ein bisschen mit blähenden Sachen, wie je nachdem, wie stark man reagiert, nur fermentiertes Essen, Bohnen oder sowas, das sind ja eigentlich auch keine ungesunden Sachen. Aber wenn die Verdauung sowieso schon beansprucht ist, dann kann es das einem halt noch ein bisschen mehr durcheinander hauen. Und ja, mehr in meinem Buch.
Ja, ich habe schon fleißig Notizen gemacht. Genau, wie ich gesagt habe, ich glaube, es betrifft so viele. Und schön, dass wir auch darüber offen sprechen.
Voll.
Ja, also du hast es eben gerade gesagt, es ist eigentlich unglaublich, dass, oder was heißt unglaublich, es ist schön, dass wir offener über Verdauungsprobleme sprechen. Aber es ist unglaublich, dass uns das doch leichter fällt als über unsere Periode und überhaupt, dass wir sagen, unsere Tage. Da habe ich nämlich auch vorab eigentlich so drüber geschmunzelt, dass wir das so sagen, wenn man das mal so richtig reflektiert, so warum man das überhaupt so abstrahiert und so komisch ausdrückt. Und du schreibst auch ganz schön in deinem Buch, dass eben der Menstruationszyklus beschäftigt die Hälfte aller Menschen mehrere Jahrzehnte lang. Grund genug dafür, einen gesunden Umgang mit dem Thema anzustreben. Deshalb kommen wir langsam zum Ende und ich würde dich fragen, was wünschst du dir für die Zukunft? Also in unserer Konversation über den Zyklus oder die Periode, warum ist es ein Thema, was uns alle angeht?
Ja, genau aus dem Grund, wie du es gerade selber schon so schön zusammengefasst hast. Die Hälfte der Menschheit betrifft das einen langen Teil ihres Lebens am eigenen Körper und die andere Hälfte betrifft sie ja zumindest indirekt, weil sie mit Frauen oder Menstruierenden irgendwie in Kontakt sind, sei es jetzt als KollegInnen, Schwester, Freundin und so weiter und so fort. Und noch dazu hat sie ja auch, also klar, das ist wieder der biologische Teil, nicht alle wollen Kinder bekommen und nicht alle können, aber angenommen, es gibt einen Kinderwunsch oder auch es gibt den Wunsch, kein Kind zu zeugen und zu verhüten, dann geht's uns ja auch alle was an. Also klar, da geht uns dann männliche und weibliche Fruchtbarkeit was an. Also es ist gut, wenn man einfach insgesamt ein Körperbewusstsein entwickelt. Aber mit der Menstruation und dem Zyklus sind halt leider oft auch Beschwerden verbunden. Ich glaube, je mehr wir darüber sprechen und je besser wir diese Konversation führen, desto weniger Beschwerden oder mehr Möglichkeiten zum Umgang damit wird es geben in der Gesellschaft, aber um da halt hinzukommen und um einfach auch so eine empathischere Gesellschaft zu schaffen, in der sich niemand für den Körper schämt, dazu ist diese Unterhaltung wichtig. Und da ist es zum einen wichtig, dass sich die schulische Bildung bessert, weil das ist erstmal so da, wo man es wirklich auf einer größeren Ebene beeinflussen könnte und schon Kindern, und zwar allen Kindern, das beibringen. Das wäre ein Ansatzpunkt. Aber ich finde, das heißt nicht, dass wir jetzt als Erwachsene sagen sollen, ja, naja, gut, bei uns ist es jetzt schon so gelaufen und jetzt kommen wir ja irgendwie halbwegs klar. Man kann sich in jedem Alter weiterbilden und das finde ich halt auch wichtig. Dann gibt's aber auch so größere gesellschaftliche Sachen wie wirklich, also auch ganz praktische Sachen, wie ich finde, es müssten halt einfach Menstruationsprodukte ausliegen auf öffentlichen Klos und in Büros und in Gebäuden. Das ist jetzt wirklich was Niedrigschwelliges, eigentlich was für Arbeitgeber oder Toilettenbetreiber oder was auch immer leicht umsetzbar wäre. Und ja, also ich könnte viel dazu sagen. Mir würde, glaube ich, noch viel einfallen, aber ich mache hier mal einen Punkt.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Rena. Ich habe wirklich, es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe total viel dazu gelernt. Und ich hoffe und glaube, auch unsere ZuhörerInnen haben sich ganz viele Notizen gemacht und erzählen allen ihr neues Wissen. Wir haben schon dein Buch erwähnt. Wo kann man dich denn noch finden oder mehr von dir lesen, wenn man möchte?
Genau, also das Buch verlinkst du wahrscheinlich dann, ja, denke ich mal. Und ansonsten findet man mich aktuell unter meinem ganz normalen Namen, Rena Föhr, zusammengeschrieben. Auf Instagram bin ich meistens recht aktiv. Dann habe ich auch eine Website, chicaconciclo.com, die dann vielleicht auch dabei steht. Da kann man eben ja noch ein bisschen längere Artikel von mir lesen oder mich auch kontaktieren. Und Newsletter, der ist gerade ein bisschen in Pause, aber wer weiß, ob er noch in Pause ist, während ihr das gerade anhört. Also genau, auf der Website kann man, sage ich mal, ein bisschen weiterführende Infos finden. Und so ist das. Also ich freue mich auch wirklich immer über Feedback. Ich freue mich sehr, wenn Menschen mir schreiben, aber auch, also zum Beispiel, manchmal schreiben mir Leute, ja, dein Buch ist mega cool oder es hilft mir voll und das freut mich mega. Aber noch besser ist es, wenn jemand auch Bewertungen hinterlässt, also zum Beispiel auf Amazon, auch ohne das dazu kaufen unbedingt. Das hilft mir halt einfach für die Sichtbarkeit, damit noch mehr Leute was von dem Buch mitbekommen. Und ja, so werdet ihr mich auf jeden Fall finden.
Super, genau. Wir verlinken euch alles in den Shownotes. Und ja, ich bedanke mich vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen, was du mit mir und allen anderen geteilt hast.
Danke auch für deine Zeit und für die schönen Fragen.